Aufnahme. So, jetzt hoffe ich, dass auch diese Aufnahme läuft. Ich hatte es gerade eben schon gesagt, ich mache eine Audioaufzeichnung der ganzen Sache, damit ich die dann zusammen mit meiner Präsentation ins Netz stellen kann. Genau. Normalerweise habe ich auch die DRV-Kamera dabei, die habe ich heute mal nicht dabei. Wenn irgendjemand Bilder irgendwie auch machen will, seid ihr herzlich eingeladen. Schickt sie mir per Mail, finde ich ganz nett. Welche Fragen ich heute versuchen kann zu beantworten. Ich habe versucht, weil einfach in der Kürze der Zeit man nicht alle Fragen komplett beantworten kann, erspare ich mir längere historische oder wissenschaftliche Exkurse. Wer sich noch für ein paar speziellere Themen noch mal genauer interessiert, den kann ich zum Beispiel meinen YouTube-Kanal empfehlen. Da gibt es auch eine ganze Menge Vorträge zu unterschiedlichsten Themen. Auch noch mal online. So, jetzt mal kurz die Technik. Genau. Bevor ich loslege, vielleicht einige Vorbemerkungen. Ich werde gelegentlich mal den Begriff der Droge verwenden. Damit meine ich in dem Fall hier ganz allgemein alle möglichen psychoaktiven Substanzen im nichtmedizinischen Einsatz. Also das ist explizit hier kein wertender Begriff, weil es auch die Kritik immer wieder gibt, dass man Cannabis als Droge bezeichnet. Es geht einfach um Substanzen, die psychoaktiv wirken und die nichtmedizinisch eingesetzt werden und auch explizit Genuss- oder Rauschmittel sind, noch keine Lebensmittel, um zu versuchen, das ein bisschen abzugrenzen. Genau. Heute Abend soll es nur um Cannabis gehen, als Rohstoff, als Medizin, als Rauschmittel. Aber vieles von dem, was ich heute sagen werde, trifft auch auf viele andere Drogen zu, die verboten sind und auch auf ihr Verbot und die Mechanismen, die dahinter steht. Wer sich ein bisschen länger mit Drogenpolitik beschäftigt, weiß, kiffen dürfen alleine reicht nicht. Ganz im Gegensatz, also eine rein isolierte Pro-Cannabis, das müssen wir jetzt legalisieren und der ganze andere Rest ist so schrecklich und so schlimm und dieses ganze Heroin und das Kokain und die Junkies sind ja schlechte Menschen. Die Debatte finde ich eigentlich eher ziemlich zum Kotzen. Also wer einfach nur Cannabis legalisieren möchte und den ganzen Rest oder am besten noch gleich Alkohol verbieten möchte, der hat meiner Ansicht nach leider nicht verstanden, was die Grundfehler in unserer heutigen Drogenpolitik sind. Aber ich versuche mich heute auf Cannabis zu beschränken, auch weil ich ja hier als Vertreter des Deutschen Hanfverbandes gerade da bin. Zum Zweiten, ich werde auch die komplette Debatte, wie gefährlich ist Cannabis oder wie gefährlich ist Cannabis im Vergleich zu Alkohol, lasse ich auch weg. Denn, und da kann ich Raphael Gassmann von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen zitieren, es geht nicht in der Drogenpolitik um die Frage, wie gefährlich ist Cannabis. Es geht ganz grundsätzlich um die Frage, nützen Verbote? Und was wären die Alternativen zu verboten? Darüber soll diskutiert werden. Also irgendwelche Gefährlichkeitsdebatten sind da oder irgendwelche Einzelrisikodebatten, die immer wieder geführt werden, also ob jetzt das Hodenkrebsrisiko bei Kiffern um 50% steigt oder nicht, lenkt vom eigentlichen Thema ab, das lenkt ab von Ursachenforschung. Und gerade wer sich mit Drogenproblemen beschäftigt, weiß, es gibt da immer sehr viele Ursachen, warum Menschen einen problematischen Drogenkonsum entwickeln. Und die Substanz ist da meistens nur ein gewisser Katalysator. Für die Frage, ob Repression und Abstinenz oder Abstinenz die richtige Drogenpolitik ist oder ob wir andere Wege wählen sollten, ist bei allen Substanzen es eigentlich relativ egal, wie gefährlich sie sind. Es geht auch nicht darum, ob Menschen Drogen nehmen sollten oder nicht oder ob Drogenkonsum gut oder schlecht ist oder ob man persönlich Drogen gut oder schlecht findet. Die können einem auch vollkommen egal sein, wenn man versucht, eine rationale Drogenpolitik zu begründen. Gerade bei Alkohol und Cannabis, was ja immer gerne nebeneinander gestellt wird, sind die Risiken vollkommen bekannt. Da gibt es einen guten Stand der Wissenschaft. Diese Substanzen sind erforscht wie kaum andere Substanzen auf dieser Welt. Der Gehaltsliste einer entsprechend ideologisch eingefärbten Regierung steht oder einem Alkoholkonzern, der kann sich diesem Stand der Wissenschaft auch einfach anschließen und diese Informationen werden inzwischen selbst auch, was weiß ich, von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die ja ein Exekutivorgan der Bundesregierung sind, vertreten. Das ist nicht das Problem. Was in der Debatte immer ein bisschen untergeht, ist die Unterscheidung zwischen Cannabis und dem üblicherweise in Deutschland konsumierten Cannabis-Tabak-Gemisch. Das sind meiner Ansicht nach eigentlich zwei unterschiedliche Drogen. Der Stand der Wissenschaft bei diesen Substanzen, ob Cannabis oder Alkohol, spielt auch leider in der drogenpolitischen Debatte keine Rolle. Ich werde später versuchen zu zeigen, wie unwissenschaftlich diese Debatte ist und gerade am Musterbeispiel der These Cannabis ist eine Einstiegsdroge, was mir Bezirksstadträte der CDU in Neukölln in die Debatte dort in Berlin zum Thema Coffeeshop-Modell einwerfen, was bei Anhörungen des Deutschen Bundestags immer wieder behauptet wird oder auch unsere neue Drogenbeauftragte von der CSU, die gerade frisch ernannt wurde, von sich gibt. Die Wissenschaft ist sich einig, Cannabis ist keine Einstiegsdroge. Das wird seit 40 Jahren immer wieder aufs Neue bestätigt. Aber wer natürlich Fakten nicht anerkennen möchte oder nur das sehen möchte, was er sehen möchte, da ist es vollkommen egal, welche objektiven Risiken eine Droge bietet. Gleichwohl ist natürlich die Debatte um die Gefährlichkeit von zum Beispiel Cannabis für die Diskussion sehr wichtig, weil dieser Irrglaube auch in der Bevölkerung noch fest ist. Und solange von den Menschen, die gegen eine Legalisierung von Cannabis sind, 3/4 glauben, Cannabis sei eine Einstiegsdroge, muss man damit, also ist das Teil der öffentlichen Diskussion, aber man muss wissen zu gehen, aber darum soll es heute gar nicht so speziell gehen. Und das auch, denn ich möchte nicht, dass irgendwelche Menschen Probleme mit ihrem Cannabiskonsum bekommen. Natürlich Menschen, die Probleme haben mit oder wegen Cannabis. Auch ich möchte, dass meine Kinder möglichst spät anfangen, Cannabis zu konsumieren, dass sie gut vorbereitet sind, dass sie aufgeklärt sind. Aber ich möchte genauso, dass meine Kinder keine Probleme bekommen mit dem Schwarzmarkt und gestrecktem Gras und üblen Gestalten, die sich da rumtreiben. Ich möchte nicht, dass meine Kinder Probleme bekommen mit der Polizei, mit Strafanzeigen, mit Vorstrafen und daraus folgenden Führerscheinentzug und faktischen Berufsverboten für manche Berufsgruppen. Wenn ich hier von Cannabis-Legalisierung rede, von Regulierung, dann ist das etwas mehr Kontrolle bedeutet und es bedeutet, dass ich einen bestehenden Schwarzmarkt reguliert, wo es endlich Verbraucherschutz und Jugendschutz und Ähnliches gibt. Nur weil in der Diskussion immer wieder so getan wird, als wollten Legalisierer das 14-jährige sich die Rübe zu kiffen und dann am besten ein Auto klauen und damit in der Gegend rumfahren. Darum soll es hier nicht gehen. Die Vorbemerkung habe ich erledigt. Hier kurz zum Inhalt. Ich werde am Anfang ein bisschen was erzählen und zum Ursprung der Cannabis-Prohibition, dann die Folgen der Prohibition sprechen und dann über die Relegalisierung. Und am Ende habe ich noch ein paar Links und Buchtipps, wo man dann noch ein bisschen weiterlesen kann. Das Cannabis-Verbot oder, wie eine Studie es mal ausgedrückt hat, a solution without a problem. Ich habe hier mal so grob skizziert das Historische, das werde ich wie gesagt eher nur kurz machen, um zumindest mal den Rahmen darzustellen. Der Beginn der Cannabis, das ist Prohibition oder allgemein der Idee, Drogen verbieten zu wollen, ist doch nicht so alt. Das begann allerfrühestens vor etwas mehr als 100 Jahren. Also das ist ein sehr neues Experiment, dass wir versuchen, Drogen oder manche Drogen irgendwie in den Griff zu bekommen über Verbote. Man hat das bei Alkohol probiert, nicht nur in den USA. Ja, hat sehr gut funktioniert. Wir haben Al Capone gehabt und dass die Mafia und die organisierte Kriminalität in den Vereinigten Staaten wirklich Fuß fassen konnte, ist auch dem zu verdanken. Wobei das, wie gesagt, kein US-amerikanisches Phänomen ist. Also wir haben auch in Finnland, Norwegen, Kanada, Island und in Teilen des Russischen Reiches auch in Teilen Prohibition gehabt. Das lebt teilweise gerade in den skandinavischen Ländern noch ein bisschen weiter. Wurde, ist ein bisschen sogar ein Zufall. Es ist ein historischer, wenn man sich anguckt, welche Faktoren dazu geführt haben. Es ist ein bisschen, dass es verboten wurde. Es hätte auch ganz anders laufen können, weil, wie schon der Satz, a solution without a problem andeutet, es jetzt nicht einen krassen Problemdruck gab, dass irgendwelche riesigen Probleme mit Cannabis existiert hätten in der westlichen Welt und man darauf reagiert hätte. Nee, das lief ein bisschen anders. Das war auf einer Opiumkonferenz in Shanghai. Damals ging es doch gar nicht um Cannabis explizit. Damals begann überhaupt die Staaten Drogenpolitik zu machen. Und damals ging es primär um Opium, es ging um Kokain, es ging um Heroin und um solche Stoffe. Der Anlass, die Motivation, hier aktiv zu werden, war unter anderem, dass das British Empire seine Außenhandelsbilanz dadurch gerettet hat, dass es massiv Opium nach China verkauft hat. Wir wollten da die ganze Zeit Porzellan und Tee und ähnliche Sachen rausholen. Und irgendwann haben sie gemerkt, dass ihre Silbervorräte zu Ende gehen und haben angefangen, Opium in China zu verkaufen. Und zwar in einem Maßstab, der in der Größenordnung dessen liegt, was wir heute an Opiumproduktion haben. Also wir reden da von gewaltigen Mengen, die in dieses Land gedrückt wurden. Und die Opiumkriege, die sicherlich jeder mal gehört hat, dass es die gab, das war ein Handel, um den chinesischen Markt für Opium zu öffnen. Das muss man sich in Perspektive auch mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn Kriege geführt werden, damit ein Land weiter gigantische Mengen Opium verkaufen kann. Als Reaktion auf diese Missstände gab es unterschiedlichste Opiumkonferenzen, wo die Staaten sich erstmalig zusammengeschlossen haben. Also das war auch von Anfang an, war Drogenpolitik auch eine internationale Politik. Das gab es vorher in dem Umfang noch nicht, da nationale Konferenzen abgehalten wurden und entsprechende Verträge geschlossen wurden. Es begann dann nach und nach, dass überhaupt mal Opium reguliert wurde. Deutschland hatte überhaupt gar keinen Bock drauf. Die haben ja Heroin und ihr Kokain hergestellt, weltweit mitgehandelt. Und dass Deutschland überhaupt zum Beispiel mal ein nationales Opiumgesetz bekommen hat, lag daran, weil es den Ersten Weltkrieg verloren hat und das eine Auflage vom Versailler Vertrag war, dass Deutschland jetzt endlich mal diese internationalen Abkommen auch mal in nationales Recht umwandelt. dass später Cannabis in diese ganzen Verträge aufgenommen wurde. Das ist das Resultat des internationalen Opiumabkommens von 1925, damals auf Drängen von Staaten wie Ägypten, Südafrika und der Türkei, die gesagt haben, wir wollen da was verbieten. Also unser König ist dafür im Falle von Ägypten, im Falle von Südafrika. Auch damals war das eine Apartheidsregierung, haben dann weiße Menschen beschlossen, dass ihre schwarze Bevölkerung das nicht mehr rauchen soll, weil die werden aufmüpfig. Und das war eine der Motivationen, das in diese Verträge aufzunehmen. Also gerade dieser Rassismus, der da ganz klar vorhanden war, ist auch eine Konstante, die sich durch die Drogenpolitik durchzieht. Das sieht man auch mit den ersten Drogengesetzen, die es überhaupt in der westlichen Welt gab. Das war zum Beispiel in San Francisco, als dann die Chinesen die Eisenbahn gebaut haben und dann plötzlich zur gelben Gefahr wurden für den weißen Mann auf dem Arbeitsmarkt und man dann angefangen hat, das Rauchopium zu verbieten, also nicht Opium allgemein, was auch Weiße konsumiert haben, sondern explizit nur das Rauchopium, was Chinesen konsumiert haben, also ein ganz klar rassistisches Gesetz, um entsprechend die anderen zu kriminalisieren. Auf jeden Fall gab es diesen Vorschlag von Südafrika und Co. Dann hatten wir Länder wie China und USA, die gerade drauf und dran waren, möglichst viel zu verbieten und zu regulieren. Eigentlich primär Opium. Von Cannabis hatten die meisten da überhaupt gar keine Ahnung. Die wussten auch nicht so genau, ist das jetzt gut oder schlecht oder eigentlich interessiert uns das gar nicht. Nehmt es halt mit auf. Dass das exakt so lief und akzeptiert wurde, merkt man schon, das war eher ein bisschen Zufall. Wenn es damals Opposition gegeben hätte dagegen, wenn irgendein Wirtschaftszweig, zum Beispiel Deutschland, davon profitiert hätte vom Cannabishandel, wäre die Sache vielleicht ganz anders ausgegangen. Also das soll nur darstellen, was für ein Zufall es war und in was für einer Gemengelage das verboten wurde. Also es gab damals keinen großen Cannabiskonsum in westlichen Ländern und auch kein entsprechendes Problem, das man damit angehen wollte. Die Sache ging dann weiter, also im Prinzip 1925, das ist so der Startschuss. Das wurde dann alles durch weitere internationale Verträge vervollständigt und zusammengefasst über die Single Convention. 1961, das ist so mit ein interessanter, also ein Hauptbaustein, die Single Convention, Einheitsabkommen, deswegen genannt, weil es viele alte Abkommen zusammengefasst hat. Aber damals ging es primär um Marktregulierung. Es ging darum, dass bestimmte Sachen nur noch in Apotheken verkauft werden dürfen, dass die Pharmaindustrie Berichte abzuliefern hat, wie viel sie produziert, an wen exportiert wird, an wen importiert wird. Also das war doch nicht der Krieg gegen die Konsumenten, wie wir ihn heute kennen. Das spielte damals alles keine Rolle, weil es auch einfach kein Problem in dem Umfang gab. Also gerade in Deutschland, wenn man sich die alten Protokolle anschaut von den Opiumkonferenzen, die haben ja gesagt, was interessiert uns das, was soll das überhaupt, interessiert uns nicht. Also auch in der Weimarer Republik hat keine Partei von KPD bis NSDAP, da hat keiner irgendwie dran gedacht, Cannabis zu verbieten. Das war überhaupt gar kein Thema. Richtig los ging es dann 1971. Damals wurde der War on Drugs ausgerufen. Eigentlich eher primär auf Richtung Kokain und Heroin gedacht. Aber Cannabis kam dann mit rein. In Deutschland ging es dann los. 1972, als das Betäubungsmittelgesetz, wie wir es heute kennen, geschaffen wurde. Davor gab es noch das Opiumgesetz aus der Weimarer Republik, was man halt so hatte, aber da gab es auch quasi keinerlei Verstöße dagegen. Das lief alles auf einem unglaublich niedrigen Niveau ab. Was ich damit sagen will, das war unglaublich viel Zufall dabei. Da spielten Wirtschaftsinteressen der unterschiedlichsten Nationen eine große Rolle. Und es ist nicht so, wie viele Leute erstmal ganz naiv glauben. Wenn man Leute fragen würde auf der Straße, warum wurden denn Drogen mal verboten, warum wurde Cannabis verboten, haben viele, wenn man sie interviewen würde, so im Hinterkopf das Gefühl, na irgendwann werden sich doch mal ein paar schlaue Leute hingesetzt haben, irgendwann wird doch sich ein paar Wissenschaftler hingesetzt haben und überlegt haben, na manche Drogen sind halt gefährlich, die verbieten wir und andere halt ein bisschen weniger. Dem war niemals so. Eine ganz wichtige Erkenntnis, die man haben sollte, es gab niemals eine wissenschaftliche, fundierte Unterteilung der einzelnen Substanzen in legal und illegal. Und es ging eher darum, um Rassismus, um Wirtschaftsinteressen. Es ging darum, als dann der War on Drugs ausgerufen wurde, damals, da ging es dann wirklich um Drogenprobleme. Man hat gesehen, man hat Armut. Armut ist gekoppelt auch mit Drogenproblemen, gegen die man vorgehen will, gegen dieses Übel. Wenn man sich auch die Sprache der Single Convention anschaut, das hat schon fast was Religiöses. Also wird wirklich der Feldzug gegen das Übel gestartet. Und dass das so durchmarschieren konnte und weltweit der Standard wurde, liegt meiner Ansicht nach primär nicht an irgendwelchen Einzellobbyinteressen, also wird immer Baumwoll und Papier und Pharma und sonst was Industrie angeführt. Die sicherste Konstante der Geschichte der Drogenverbote ist, es gab keine echte Opposition. insbesondere der Konsumentenseite. Wer sich mehr für die Geschichte interessiert, dem kann ich zwei Bücher sehr gut empfehlen. Das ist einmal Globalisierte Drogenpolitik von Tilman Holzer und auch ein zweites Buch von ihm, Die Geburt der Drogenpolitik aus dem Geist der Rassenhygiene. Da kann er gerade diese historischen Dinge, hat er sehr schön aufgearbeitet und auch schön aufgezeigt, wie in Deutschland Drogenpolitik gemacht wurde und wie das auch ziemlich braun gefärbt ist und war, weil nach 1945 zwar einige Köpfe ausgetauscht wurden, aber auf der Ministerialebene massiv war wie davor und auch eine Abstinenzpolitik, eine wir müssen das deutsche Volk reinhalten Politik, die von 33 bis 45 gefahren nach 1:1 fortgesetzt wurde und das ist irgendwann nochmal aufzuarbeiten ist, weil das auch Folgen bis heute hat. Beispielsweise als ich hatte ja gesagt, es gab kein großes Drogenproblem in der westlichen Welt. Das ging primär dann zum Beispiel in Deutschland um Alkohol. Da gab es ähnlich wie in anderen Ländern auch Abstinenzverbände. Gibt es ja heute noch, ne? Blaues Kreuz, wie sie alle heißen. Die gab es auch schon zur Weimarer Republik. Und das waren diejenigen, die mit ihrer sehr abstinenzorientierten Denken wunderbar in das Nazisystem reingepasst haben. Und auch nach 1945 wieder präsent waren. Und weil Alkohol mit das einzige Problem war, das man kannte bis 1972, ist es auch nicht verwunderlich, dass unsere gesamte Drogenpolitik heute noch sehr von Abstinenz geprägt ist, weil als die Politik 1972 sich überlegt hat, ne, wir wollen mal das Opiumgesetz in Betäubungsmittelgesetz umwandeln und wir brauchen mal irgendwie eine Reaktion auf die Drogen, die da kommen, na, dann sind sie zur Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen gegangen, was so der Verband war, wo die ganzen Abstinenzverbände, die ganzen Alkoholabstinenzverbände organisiert waren, weil das waren die einzigen Drogenexperten, die es in Deutschland gab. Und wenn man die gefragt hat, hieß es halt, Abstinenz ist das einzige Gebot. Und entsprechend war zum Beispiel die Gabe von Methadon, was heute vollkommener Standard ist und nur noch von sehr wenigen Personen irgendwie in Zweifel gezogen wird, dass das eine Sache ist, war halt vollkommen tabu und war bis gar nicht allzu langer Zeit noch verpönt. Da wurde gesagt, der Staat macht sich zum Dealer. Und Ärzte, die das machen, begehen einen ärztlichen Kunstfehler. Also, dass die Gabe von Methadon über Jahrzehnte in der BRD verpönt war, ist unter anderem zurückzuführen auf einen entsprechenden Erlass von Reichsgesundheitsgeführer Conti. Das nur als kurzer Exkurs. Wenn man sich anschauen möchte, warum denn, wie es denn überhaupt dazu kam, dass gerade aus den USA und da des Verbotes her, wie sich das dort entwickelt hat, wie es dazu kam, dass auch die USA das Cannabisverbot in internationalen Verträgen drin haben wollte, da muss man sich mehrere Dinge anschauen. Also zum einen gab es erstmal eine ganz erstmal triviale Phase. So um 1900 rum wurde relativ viel überhaupt mal Regulierung betrieben und Medizinalisierung. Will heißen, es wurden mal Gesetze erlassen, dass manche Dinge apothekenpflichtig sind, also dass man nicht mehr das Opium in der Drogerie oder beim Krämer eben ankauft, sondern dass das in der Apotheke kommt, genauso wie das Rattengift. Und zudem wurde auch die Sache, die ganze Medizin deutlich professioneller. Also es wurde viel mehr standardisiert und es wurden wirklich mal standardisierte Medikamente in diesen Kategorien gedacht, was vorher noch ziemlich Kraut und Rüben war. Beispielsweise ist eines der ersten Gesetze, das Cannabis betroffen hat, das Pure Food and Drugs Act. Das war erstmal ein US-Bundesgesetz, was geregelt hat, wenn du irgendwas verkaufst, zum Beispiel Gifte oder Medikamente und so, dann muss auch draufstehen, was drin ist. Vollkommen triviales, aber das war überhaupt der erste Beginn, dass man drüber nachgedacht hat, da was zu regulieren. Gleichzeitig, und das sollte man gerade, was die USA angeht, nie vergessen, wir haben in den USA zwei sehr mächtige Ebenen. Also in Deutschland ist ja relativ klar, die Bundesebene in vielen Fragen sehr entscheidend. In den USA hat man immer die Dualität zwischen der Bundesebene, die massiv darum zu kämpfen hat, mitunter gewisse Rechte zu haben und durchzusetzen, und die Bundesstaaten, die in vielen Bereichen sehr viel weitergehende Kompetenzen haben. Das sieht man gerade auch, wenn es gerade um die Legalisierung in Washington und Colorado geht, wo einzelne Bundesstaaten ausscheren und es auf Bundesebene, also auf Bundesstaatenebene inzwischen legal ist, dort das Cannabis, aber auf Bundesebene gleichzeitig noch illegal ist und je nachdem, welchen Bereich man sich anschaut, das beliebig groß oder kleine Probleme macht. Was die Strafverfolgung beispielsweise angeht, hat die Bundesebene kaum eine Chance, das durchzudrücken, gegen jeden einzelnen Konsumenten in Colorado vorzugehen, weil die Hauptpolizeikräfte einfach auf Landesebene sind, ähnlich wie in Deutschland. Also wenn ein Bundesland sagen dürfte, wir verfolgen Cannabis nicht mehr, dann hätte es die Bundespolizei und das BKA ziemlich schwierig, gegen Konsumenten vorzugehen. Gleichzeitig ist zum Beispiel die gesamte Bankenregulierung in den USA Bundessache, weswegen die Shops, die inzwischen ganz legal in Colorado Cannabis verkaufen zu Genusszwecken, keine Konten haben dürfen. Die müssen das Geld über die interessantesten Umwege waschen, um irgendwie das Geld im Umlauf zu halten, weil einen großen Betrieb zu führen ohne Konto ist echt schwierig. Und die Banken sagen alle, wir nehmen dieses Geld nicht, weil sonst kommt die Bundesbehörde und sagt, ich mache euren Laden dicht, weil ihr habt Drogengelder in eurem System drin. Also das sollte man bei der ganzen Diskussion nie vergessen. Und deswegen war es, sind sowohl lokale Gesetze gewesen, also ich erinnere nur das eben schon genannte Opiumrauchverbot in San Francisco, und die Bundesstaatenebene wie Kalifornien, die Vorreiter waren, Substanzen zu verbieten, weiter zu regulieren und einzuschränken. Beispielsweise in Kalifornien passiert mit dem Poison Act, das so das erste war, wo man, wir wollen einfach mal alle potenziell giftigen, gefährlichen Substanzen verbieten, illegalisieren. Außer sie werden medizinisch eingesetzt. Also diese ganze Debatte in den USA ging nie darum, Cannabis als Medizin einzuschränken, das war noch vollkommen normal, aber den privaten Gebrauch einzuschränken, weil das gehört dann halt nur in eine Apotheke. Eine zweite Sache, die dann noch dazu kam, war das Ende der Alkoholprohibition. Also wir haben zwischen 1920 und 1933 hatten wir die Alkoholprohibition in den USA. Auch die begann nicht und endete nicht mit dem Bundesverbot, sondern auch davor hatten einzelne Bundesstaaten, einzelne Kommunen Alkohol schon verboten. Und auch vor dem Aufheben der Alkoholprohibition durch die Bundesebene gab es einzelne Länder, die es auch wieder schon legalisiert hatten. Also dieselbe Konstellation, wie wir jetzt haben bezüglich Cannabis in den USA, gab es damals schon bezüglich Alkohol, was auch zu lustigen Konflikten geführt hat. Dann endete 1933 die Alkoholprohibition, auch relativ abrupt. Also es hätte 1930 noch keiner gedacht, dass 33 Alkohol wieder legal ist. Das war eine sehr schnelle Entwicklung. Und was war dann? Na, wir hatten Strafverfolgungsbehörden, zum Beispiel das Federal Bureau of Narcotics, zusammen mit Tausenden von Prohibitionsagenten, die plötzlich arbeitslos waren, weil Alkohol konnten sie ja nicht mehr verfolgen. Und gleichzeitig auch Institutionen wie das FBI, das sich versucht hat zu etablieren auf Bundesebene, auch die Bundesebene allgemein versucht hat, sich im Bereich Strafverfolgung zu etablieren. Und da gab es dann den Kollegen Anslinger, der, naja, Cannabis ausgedeutet hat, ebenso wie Kokain und Heroin, um weiterhin im Geschäft zu bleiben. Man hat dann eine wunderschöne Kampagne gestartet, Cannabis zu dämonisieren. Das war auch die Droge der Mexikaner, der Schwarzen, der Jazzmusiker und ihrer Sympathisanten. Auch hier spielte ein krasser Rassismus wieder eine große Rolle. Und gleichzeitig waren das alles Gruppen, die keine Lobby hatten, die keine Opposition bilden konnten, die, wenn es Schwarze und Mexikaner waren, sowieso Menschen zweiter oder dritter Klasse waren. Und auch Weiße, die Jazz-Freunde waren und gekifft haben, das eher doch sehr im Verborgenen getan haben und sich nie hervorgetan hätten, das Cannabis-Verbot zu stoppen. Man sollte auch nicht vergessen, dass diese ganze Politik, das war damals nichts Reaktionäres, also gerade die Prohibition von Alkohol, das war progressive Politik. Das waren Leute, die wollten den Staat modernisieren, die wollten den Staat sauber bekommen. Die gleichen Leute, die die Alkoholprohibition gefordert haben, waren auch Menschen, die zum Beispiel Frauenwahlrecht gefordert haben. Also das waren nicht irgendwelche finsteren Reaktionären, sondern das war der Versuch einer Säuberung des Staates vor Korruption und sonstigen Übel, auch sehr stark protestantisch geprägt. Das hat auch Holzer in seinem Buch schön beschrieben. Es gibt nun einige Leute, die auch sagen, es haben auch damals sehr stark wirtschaftliche Interessen eine Rolle gespielt, sei es die chemische Industrie, die Nylon und andere Kunstfasern etablieren wollte, die pharmazeutische Industrie, die in Hanf eine Konkurrenz sah. Dazu werde ich gleich noch mal ein bisschen was erzählen.
Also in diesem Bereich, also nach 1930, nach 1933,
begann dann dieser Feldzug gegen das Cannabis, wo sich dann alle Prohibitionsagenten froh waren, ihren Job zu haben und dann über die Dominanz der Weltpolitik durch die USA, gerade nach Ende des Zweiten Weltkrieges, verbreitete sich diese Idee dann entsprechend, schlug sich nieder in internationalen Verträgen, schlug sich nieder darin, wie Außenpolitik der USA gestaltet wurde und mündete dann im War on Drugs, der dann entsprechend weltweit auch geführt wurde von der Weltpolizei USA. Und warum das System sich auch dann bis heute gehalten hat, dazu später noch ein bisschen mehr. Ich würde jetzt erst noch mal kurz was zum Thema Nutzhanf erzählen. Darauf zielen ja viele von Ideen, dass hier Wirtschaftslobby eine große Rolle gespielt hat. Das ist so nicht haltbar. Also es gibt heute noch genug Handfreunde, die mir was von der Baumwollindustrie und sonst wem erzählen. Wenn man sich einfach mal ein paar historische Fakten anschaut, merkt man, dass das so einfach nicht haltbar ist. Also sollte man nie vergessen, übrigens, Nutzhand ist legal in Deutschland wieder. Das haben manche Leute auch noch nicht richtig mitbekommen. Und man muss Nutzhand eher als Kollateralschaden sehen. Weil die goldene Ära des Hanfes war schon 1990 komplett vorbei. Hanf wurde speziell eingesetzt, zum Beispiel der Schifffahrt, was Taue, Seile, Segel angeht. Die waren 1990 dann halt einfach auch deren Ära zu Ende. Also mit der Ära des Segelschiffes endete auch ein wichtiger Verwendungszweck für Hanf. Gleichzeitig gab es unglaublich billige Importe von Baumwolle aus entsprechenden Kolonien. Das hat auch vor Ort zu massiven, also hier im Westen zu massiven Verwerfungen geführt, weil dann zum Beispiel die lokale, die Wollproduzenten, also die Schafswolle, vertrieben haben oder der Bräuchte tätig waren, sich dann gegen Baumwollexporte, Importe gewehrt haben und dann auch versucht haben, irgendwie die böse Baumwolle zu verbieten in Großbritannien. Also da merkt man mal, welche Konflikte da geführt wurden. Der Hanf war damals schon kein Thema mehr. Dass auch dass keine Kampagne speziell gegen den Nutzhanf war, sieht man beispielsweise auch an Flachs. Flachs ist auch ein Faserstoff, was vor 1900 komplett, also sehr weit verbreitet war und genauso unter die Räder kam und keine Bedeutung mehr spielte, ein paar Jahre später, ohne dass es explizit verboten wurde. Man hat beispielsweise auch die Industrialisierung, Spinnmaschen, Ausweitung des Fernhandels, die Baumwolle einfach zu einem sehr billigen, zu einer sehr billigen Konkurrenz und damit wurde die Sache entsprechend, also wurde Nutzhand einfach überflüssig, weit vor Enzlinger und der Dämonisierung. Dass Hanf heute weiterhin so eine kleine Rolle spielt, also Nutzhanf, liegt primär daran, dass einfach A, es inzwischen einfach unglaublich viele andere Faserstoffe gibt, synthetische und natürliche, die in ihren Einsatzgebieten sehr gut sind und dass halt in weiten Teilen der westlichen Welt einfach die gesamte Industrie zerschlagen wurde. Und erst, also in Deutschland waren es dann, glaube ich, 95, wurde Nutzhanf wieder zugelassen. Und wenn eine Industrie einfach mal vollständig zerschlagen ist, braucht das einfach eine gewaltige Zeit, um das wieder aufzubauen. Weil man braucht für Hanf spezielle Erntemaschinen, man braucht Aufschlussanlagen, um das zu verwerten. Man braucht Abnehmer für die ganze Sache. Man muss einen ganzen Industriezweig wieder aufbauen. Und das ist eine Sache, die nicht von heute auf morgen passiert. Also das soll als Gedanken, warum das mit dem Nutzhanf jetzt keine Aktion der Chemieindustrie alleine war. Da gab es sicherlich durchaus Interessen, aber den großen Einfluss hatte es wohl nicht. Das vielleicht, um mal so kurz aufzuzeigen, aus welcher Gemengelage unsere Drogenverbote entstanden sind. Also es war weder die Royal Society noch die Bundesärztekammer, die gesagt haben, wir haben da ein Drogenproblem, sondern es war ein ziemlicher Kuddelmuddel und auch ein bisschen ein Zufall, eine gewisse Eigenständigkeit bei den Strafverfolgungsbehörden, die Aufgaben gesucht haben durch das Ende der Alkoholprohibition. Daraus hat sich das Ganze entwickelt. Das so als ersten Punkt zum Verbot von Cannabis und weiteren Substanzen. Ich würde jetzt kommen zu den Folgen der Prohibition. Die Prohibition ist nicht nur gescheitert, also die Prohibition hat ja den Anspruch, die Nachfrage reduzieren und alle Studien, Statistiken sagen klar, das ist gescheitert, also die Drogen werden immer billiger, sie werden reiner, es konsumieren immer mehr Menschen Drogen, das kann man in nationalen Statistiken ablesen, in internationalen Statistiken. Also selbst der eigene Anspruch des Drogenverbotes, das irgendwie einzudämmen, ist hoffnungslos gescheitert. Also es gab noch nie so viele Menschen auf diesem Planeten, die unterschiedlichste Substanzen konsumiert haben. Die Preise, wie gesagt, sind eher am Sinken und es ist der ganze Sache nicht beizubekommen. Jetzt könnte man sagen, naja gut, jetzt ist es gescheitert, so what? Aber sie ist auch schädlich. Sie ist gewaltig schädlich und das hat die Initiative Count the Costs aufgeführt in ihrem Alternative World Drug Report. Da wurden mehrere Bereiche genannt, in denen das Drogenverbot entsprechend Probleme bringt. Das bringt Probleme in Entwicklungsländern, dass dort durch das Drogenverbot, durch die Verfolgung, durch die illegalen Strukturen Entwicklung verhindert wird. Gesundheit, die hier und anderswo massiv geschädigt wird, durch schlecht dosierte Drogen, durch verschmutzte Drogen, durch fehlende Hilfe, durch fehlende Prävention. Wir haben Menschenrechtsverletzungen noch und nöcher. Und das passiert nicht nur irgendwo in Ferne, das kann man im Zweifelsfall auch in Hamburg, konnte man das vor ein paar Jahren anschauen, und in Bremen. Da gab es dann den netten Versuch des Brechtmitteleinsatzes, wo dann ein rot-grüner Senat im Wahlkampf gegen Schill das noch beschlossen hat und es darum ging, Dealer, primär schwarzafrikanischer Herkunft, ihre Beweise, also entsprechend Beweismittel zu entlocken, dass sie Dealer sind. Die verschluckten das dann immer und die Polizei hatte dann nichts in der Hand. Hat man halt beschlossen, kein Problem, dann nehmen wir einfach 2-3 Polizisten, setzen die sich auf den Menschen drauf und dann holen wir noch einen Arzt, der steckt ihm dann noch einen entsprechenden Drachen und dann wird ein Brechmittel eingeflößt und dann kommen die Beweise schon wieder zutage. Das ist inzwischen vom EU-Menschengerichtshof als Folter deklariert worden in Hamburg, rot-grün. Nicht irgendwo weit weg, sondern vor wenigen Jahren mit auch mehreren Todesfällen. Also Menschenrechte vollkommen irrelevant. Und da die primäre Zielgruppe halt, wie gesagt, Menschen aus Schwarzafrika waren und nicht irgendwelche weißen Mittelstandskinder, ist auch hier die rassistische Komponente schwer zu übersehen. Gut, das war insofern unglaublich lokal beschränkt, weil es auch die meisten Leute außerhalb von Hamburg und Bremen gar nicht erst groß kannten. Und Trades nach dem Schild kamen sowieso die. Naja, kein Kommentar. Wir haben Stigmatisierung und Diskriminierung von Drogenkonsumenten, von Drogenabhängigen, also Menschen, die ausgegrenzt werden, Menschen, die Hilfen nicht in Anspruch nehmen. Also gerade, das betrifft nicht nur den Junkie, wie er im Bilderbuche steht, der jahrelang massiv ausgegrenzt wurde. Da gab es dann die schöne Leidensdrucktheorie. Also den Junkie, den muss man erstmal so verelenden lassen, bis er in die Hilfseinrichtung gekrochen kommt. Erst dann ist er bereit, die Therapie anzufangen. Also man merkt, da trieft der Humanismus richtig aus dem Konzept raus. Aber wir haben auch eine ganze Menge Diskriminierung unterschiedlichster Formen. Dazu erzähle ich später noch ein bisschen was. Wir haben Kriminalität, die gefördert wird. Also wir haben Milliardenumsätze für die organisierte Kriminalität durch den illegalen Drogenhandel. Auch das inklusive hier, also das ist kein Problem von Mexiko und von Afghanistan. Auch Hells Angels und Co. in Deutschland finanzieren sich dadurch und bekommen ein ganz nettes Zubrot. Es ist Cannabis zum Beispiel, ist vielleicht nicht die profitabelste Suppe, aber durch die Menge ist es eine schön konstante Einnahmequelle für unterschiedlichste Gestalten, die ich eigentlich nicht unterstützen möchte. Wir haben auch den Bereich der Umweltverschmutzung. Auch dazu kann ich gleich noch ein paar Beispiele nennen. Wobei das auch primär andere Substanzen betrifft, wie zum Beispiel die Herstellung von Kokain im Regenwald, wo dann halt in Feldlaboren das Kokain extrahiert wird und naja, nicht unbedingt alle Chemikalien-Schutzvorschriften eingehalten werden und ganze Teile des in Südamerika einfach komplett verseucht sind. Oder auch in den Niederlanden man immer mal wieder gewaltige Mengen Fässer an Giftmüll findet, die aus der Produktion von illegalen Drogen kommt. Zuletzt haben wir auch noch eine unglaubliche Verschwendung von Steuergeldern, die man sinnvoller einsetzen könnte. Ich habe mal ein paar Zahlen mal ein bisschen runtergebrochen. Also ich könnte jetzt viele Zahlen, die man aufs Jahr bezogen kennt, nennen. Ich habe mal versucht, die Sache ein bisschen runterzubrechen auf einen Tag. Also was bedeutet ein Tag im Zeitalter der Prohibition in Deutschland? Da haben wir beispielsweise 450 Strafanzeigen gegen Drogenkonsumenten. 450 Menschen werden jeden Tag von der Polizei angezeigt, weil sie eine andere Substanz konsumieren wollen als Tabak und Alkohol. Und der Löwenanteil hat 270 davon konsumieren Cannabis. Jeden Tag aufs Neue. Also auch während dieses Vortrages wird es mehrere Leute in Deutschland geben, die aufgrund von konsumbezogenen Delikten Kontakt mit der Polizei haben, mit den Strafverfolgungsbehörden, dass die schärfste Schwärze, dass der Staat im Angebot hat. Weil der Staat hat viele Möglichkeiten, auf unterschiedlichste Phänomene zu reagieren. Die Polizei inklusive Haft, also mit der Androhung von Haftstrafen auf Menschen loszulassen, ist das schärfste Schwert, das er hat. Und 73 Leute, weil sie lieber kiffen als Bier trinken. Da kommt so eine Menge zusammen. Wir haben Telefonüberwachung noch und nöcher 20 Stück heute wegen Drogendelikten. Also ich meine, dass bei der Telefonüberwachung der internationale Terrorismus und Kinderpornografie nicht ganz oben stehen. Bei der Begründungsliste weiß jeder, der Hauptgrund für unterschiedlichste Überwachungsmaßnahmen sind Drogendelikte, auch bei Cannabis. Wir haben 68 Jahre Haft, die heute verteilt wurden wegen Drogendelikten. Das ist fast ein Menschenleben. Und alles nur heute und alles nur auf Deutschland bezogen. Was haben wir noch für eine schöne Zahl? Naja, allein die Cannabis-Prohibition. 2,7 Millionen Euro wurden heute dafür ausgegeben, um Cannabiskonsumenten zu jagen. Das sind circa 1 Milliarde plus minus pro Jahr, die wir jedes Jahr rausgeben, um Cannabis verboten zu halten, irgendwie. Ich meine, hier sind sicherlich viele Leute, die aus der Hochschulpolitik kommen. Da gibt es da so ein komisches Thema, nennt sich Studiengebühren, das eine ganze Menge Fronten hier sicherlich aufgerissen hat. Mal folgende Rechnung. Ich glaube, wir haben ca. 1 Million Studenten in Deutschland, roundabout. Wenn die alle 500 Euro Studiengebühren pro Semester zahlen würden, komme ich auch bei 1 Milliarde raus. Also wir führen einen unglaublichen politischen Krieg um Studiengebühren und ob wir die Milliarde da jetzt herholen, ja oder nein, werden wir gleichzeitig jedes Jahr 1 Milliarde dafür ausgeben, um Kiffer zu jagen. Um mal so eine Dimension darzustellen.
Und vielleicht noch den letzten Punkt, die 33 Todesopfer im mexikanischen Drogenkrieg, also jetzt mal außerhalb von Deutschland, auch die finden täglich statt. Mehrere Dutzend Menschen, die dort umgebracht werden, zivile Opfer, die aufgegangen werden, die massakriert werden, die in Säure aufgelöst werden, ganze Musikgruppen, Fußballmannschaften, die einfach mal verschwinden, weil irgendein Drogenkartell was gegen sie hatte.
mitunter auch getötet durch laxe US-Waffengesetze, sondern auch der Tod ist ein Meister aus Deutschland, insbesondere Heckler und Koch, die massenweise Pistolen, Sturmgewehre nach Mexiko liefern und ganz schnell verschwinden und fleißig profitieren. Das, um das Ganze mal ein bisschen runterzubrechen und darzustellen. Wir haben weitere unbeabsichtigte Nebenwirkungen, auch das betrifft sowohl Cannabis als auch andere Substanzen. Wir haben nette Aftershows, gerade an der bayerisch-tschechischen Grenze. Was das im Kontext von Drogen bedeutet, kann sich jetzt jeder seiner Fantasie selbst ausmalen. Wir haben Dinge wie, dass es halt keine Kekse mehr zu Weihnachten gibt in JVAs, weil da könnten ja Personal, um das ganze Zeug durchzuchecken. Wir haben unterschiedlichste Todesfälle, auch in Deutschland, durch Polizeieinsätze, wenn halt das SEK aus Versehen mal die falsche Wohnung stürmt. Und dann der letzte Fall, gut, aber das Todesopfer, der Familienhund, der dann, als das SEK reinkam, mal aufgestanden ist, der Familienhund von, ich glaube, 10 Jahren, und der SEK-Beamte in seiner Kampfuniform sich bedroht gefühlt hat und dann erstmal mehrere Schüsse auf den Hund abgeben musste. Auch das ist alles so ein Kollateralschaden, weil gerade das SEK häufig dann gerne auch mal ausrückt, sobald der Verdacht besteht, es könnte irgendwie eine Waffe im Spiel sein. Wir haben, das ist eigentlich jetzt ein Spruch, den die Polizei zu Präventionszwecken mal erzählt hat, ne, dass schon ein einziger Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz das Leben ruinieren kann. Ja, aber es ist der Verstoß gegen das Gesetz, das Leben zerstört. Es ist nicht unbedingt die Droge selbst, weil Leute mal am Wochenende einen rauchen, sondern weil mal ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz alleine schon jeder Berufssparte dazu führen kann, dass die wirtschaftliche Grundlage vernichtet ist, dass der Führerschein weg ist, der Ausbildungsplatz, der Schulplatz, der Arbeitsplatz. Oder wer zum Beispiel Lehrer werden möchte oder in allgemeinen Staatsdienst möchte oder Arzt werden möchte oder sonst irgendwie mit Betäubungsmitteln umgehen müsste, als Pfleger oder sonst was, da hat man schlechte Karten, wenn man einen BTM-Eintrag hat. Und dann noch so nette Dinge wie Milzbranderreger in Heroinpulver, das alle Jahre mal wieder auftaucht, Entwurmungsmittel in Kokain, das den Leuten die Ohrläppchen abfaulen. Das sind alles keine pharmazeutischen Eigenschaften der Substanzen, sondern unbeabsichtigte Nebenwirkungen unserer Prohibition. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und mal geschaut, wie viel hat uns denn die Prohibition zum Beispiel auch bisher gekostet. Und ich habe mal ausgerechnet, es gab in der Geschichte der BRD, und das startete wie gesagt 1972, als wir ein Betäubungsmittelgesetz bekommen haben, gab es mehr als 5 Millionen Strafanzeigen. Und wenn man das mal hochrechnet, was das insgesamt gekostet hat, also der Weg zu versuchen, Drogen mit Verboten einzudämmen, dann komme ich auf eine Summe von 200 Milliarden Euro. Das ist erstmal für die meisten von uns eine ziemlich abstrakte Zahl, um mal einen Vergleichswert zu bringen oder zwei. Der wirtschaftliche Schaden durch die Katastrophe von Tschernobyl sind ca. 200 Milliarden Euro. Oder die notwendigen Investitionen für die gesamte Energiewende in Deutschland sind so 200 Milliarden Euro. Also das ist die Liga, in der wir spielen, die unsere Drogen und Schäden angerichtet hat. Wenn man sich dann auch mal anschaut, welche Dinge das, dann merkt man, die sogenannte Rauschpiffbekämpfung, was in Polizeikriegsstatistiken auftaucht, da werden nicht Dealer gejagt. Das ist ein Krieg gegen Drogenkonsumenten. 48% aller Strafanzeigen im Bereich der sogenannten Rauschgiftkriminalität sind Strafanzeigen gegen Cannabiskonsumenten. Ja, weil die Polizei den einfachsten Beifang halt nur mal hat, wenn sie einfach Kiffer hochnimmt. Gibt auch, wer mehr zu polizeilicher Praxis hören möchte, da empfehle ich einfach die Ausführungen von Frank Tempel, der für die Linken Drogenpolitik macht. Der kommt aus der Rauschverhandlung und der erzählt auch gerne mal aus dem Nähkästchen, wie da Statistiken hochgetrieben werden, weil mit erwischten Kiffern kann man wunderbar auch Aufklärungsquoten aufbessern und wunderbar Fälle produzieren, die wunderschön gelöst sind. Also das, was die Polizei primär macht im Bereich Rauschgiftbekämpfung, ist Cannabiskonsumenten jagen. Und auch bei allen anderen Bereichen überwiegt natürlich der Anteil der Konsumenten im Vergleich zu den Händlern um ein Vielfaches. Wenn man das mal zusammen addiert und man schaut, welche Kosten das bringt. Also einmal sind das allein Cannabis-Delikte 2,2% aller Straftaten, beziehungsweise Konsumentendelikte 1,7% aller Straftaten. Man kann jetzt darüber philosophieren, wie groß der exakte Anteil ist an der polizeilichen Arbeit, aber ich könnte ca. 1% der gesamten Polizeiarbeit mindestens mal wegfallen lassen. Also die Polizei mit etwas Sinnvolleren beschäftigen, wie Umweltkriminalität, Wirtschaftskriminalität, die massenweise liegen bleiben. Also wenn man in LKAs nachfragt, die haben Berge voller gearbeitet werden, wo einmal pro Jahr aufgeklappt wird, ein Stempel drauf gemacht wird, hat sich jemand angeguckt und wieder zugemacht wird. Damit könnten wir die Polizei beschäftigen. Die Polizei könnte mehr vor Ort sein, wenn es Gewalttaten gibt, etc. Und 1% ist, wenn man sich die Gesamtsumme anguckt, mindestens schon nicht wenig. Und wenn man sich anguckt, welche Kosten das verursacht und welche Steuereinnahmen auch zu einem dem Staat entgehen, dann reden wir von mindestens 1,4 Milliarden Euro, eher mehr, die der Staat jedes Jahr rauspulvert, indem er Cannabiskonsumenten jagt, den Schwarzmarkt aufrechterhält und die Profite lieber an die organisierte Kriminalität gehen lässt. Damit könnte man andere Dinge machen. Also, jeder weiß ja, den Euro kann man nur einmal ausgeben, Zeiten knapper Kassen. Mein Vorschlag wäre, wir hören mal auf mit der Repression, von der wir wissen, dass sie nichts bringt. Sie ist den Beweis schuldig geblieben, dass sie irgendwelche Probleme löst. Und tut stattdessen das Geld zum Beispiel Suchtprävention investieren. Es gibt leider keine Bedarfsforschung in dem Bereich, aber wenn man hochrechnet, könnte man ca. 19.000 Stellen im Bereich Suchtprävention neu schaffen, Polizei, sondern in den Bereich investieren würde. Das wäre eine halbe Stelle für jede Schule in Deutschland. Und auch wenn ich es nicht genau belegen kann, weil es wie gesagt keine richtige Bedarfsforschung gibt, würde ich sagen, eine halbe Stelle zusätzlich von einer spezialisierten Fachkraft, die nichts anderes macht, an jeder Schule in Deutschland, das wäre Prävention in einem Umfang, dass man eine Wirkung spüren könnte.
Ja, ich meine, wie Prävention heute aussieht, brauchen wir gar nicht drüber reden.
Was auch so ein gewisser Mythos ist, der in der deutschen Drogenpolitik rumschwirrt, gerade wenn man sich anschaut, wie der Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung aufgebaut ist. Ich sage mal, es gibt zwei Drogen- und Suchtberichte. Es gibt einen, den bringt die Drogenbeauftragte raus. Da wird dann über Prävention gesprochen. Natürlich nur über tolle Modellprojekte, weil für eine flächendeckende Prävention haben wir kein Geld. Da wird über Therapie gesprochen, über Schadensminderung und ja, dann kann Oma, welche schönen Drogenberatungsstellen Oma Dickmanns die ganze Zeit besucht hat. Das Interessante ist, im offiziellen Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung taucht das Wort Repression oder Strafverfolgung nicht auf. Dieser Bereich wird vollkommen ignoriert. Die Drogenbeauftragte oder die Drogenpolitik, die offizielle, tut so, als gäbe es das nicht. Und die Zahlen, die ich hier genannt habe, die findet man dann in der polizeilichen Kriminalstatistik. Und diese Zahlen steigen. Also es ist nicht so, dass es eine Entwicklung gäbe, weniger Cannabiskonsumenten zu verfolgen, wie immer propagiert wird, der Löwenanteil der Arbeit in diesem Bereich. Und weil das so gedreht behandelt wird, findet auch keine Diskussion statt. Es wird so getan, als gäbe es eine friedliche Koexistenz von Repression und Polizei auf der einen Seite und den Hilfsangeboten auf der anderen Seite. Gerade hier in Mainz hat man gesehen, dass das nicht so ist, wenn dann mal wieder ein Staatsanwalt austickt und das Café Balance auseinandernimmt. Weil, oh mein Gott, sie beraten da Drogenabhängige und sie haben den Verdacht, dass da vielleicht Drogen sein könnten. Wer ja, aus Frankfurt die Diskussion betrachtet hat, wo es Drogenkonsumräume gibt und es vollkommen klar ist der Polizei. Natürlich sind Menschen, wenn sie unterwegs sind vom Bahnhof in einen Drogenkonsumraum, natürlich haben die Drogen dabei. Aber in Frankfurt ist vollkommen klar und Dienstanweisung an die Polizei, ihr ignoriert das. Das ist nicht strafwürdig. Die Polizei hat da wegzuschauen, weil ansonsten macht das ganze Hilfesystem keinen Sinn. Drogenkonsumräume machen keinen Sinn, wenn ich einen Streifenwagen davor platziere. Aber genau so eine Aktion lief hier im Café Balance. Und inzwischen gibt es das Urteil. Dieser gesamte Einsatz, der 10.000 Euro gefressen hat, war vollkommen rechtswidrig. Und das ist, passiert, glaube ich, nicht alle Tage, dass ein Gericht explizit sagt, dieser Polizeieinsatz, was die Staatsanwaltschaft da angeordnet hat, war rechtswidrig. Und das war jetzt einmal Café Balance. Und so Fälle finden alle paar Wochen statt, sei es gegen Einrichtung der Drogenhilfe oder dass allgemein die Polizei mit Kanonen auf Spatzen schießt, also wenn dann ganze Autobahnen abgeriegelt werden, wenn Diskotheken komplett durchsucht werden, wenn Dutzende Hausdurchsuchungen gemacht werden und dann irgendwie 10 Gramm Gras und ein paar Gramm Koks gefunden werden. Und dafür ist das SEK ausgerückt. Wie ist das?
Also
es ist ein unglaubliches Problem, dass auch in der Drogenhilfe die Leute sich gar nicht bewusst werden, in welcher repressiven Klammer sie sich befinden. Und alle drogenpolitischen, alle Maßnahmen im Bereich Therapie, Schadensminderung, Überlebenshilfe, alles muss sich der Repression. Und es waren verflucht harte Kämpfe, beispielsweise das Drogenkonsumräume, dass diese repressive Klammer ein bisschen gedehnt wurde. Inzwischen ist es anerkannt, gerade in Frankfurt, es gab vor ein paar Wochen dann einen großen Polizeikongress in Frankfurt zum Thema Drogenpolitik. Wenn dann ein Boris Rhein als Innenminister sagt, übrigens, ich möchte mich entschuldigen für das, was wir als CDU damals gefordert haben, was wir gefordert haben an Dingen von der Landesebene, von der Bundesebene, dass hier massiv rechtswidriges Verhalten ist und dass das alles des Teufels ist, was Frankfurt da treibt. Sie haben sich entschuldigt für das Katz-und-Maus-Spiel, was damals betrieben wurde und die Leiterin des Drogenreferendariats, Frau Ernst, sie war kurz davor, also wirklich zu weinen, dass sie so etwas noch erleben kann, dass sich diese offizielle CDU-Innenpolitiker entschuldigt für das, was vor 20 Jahren in Frankfurt getrieben wurde und wie die Sache torpediert wurde. Aber, wie gesagt, das ist ein kleiner Baustein, wo in Frankfurt es sich ein bisschen was bewegt hat. Es gibt in genug anderen Bundesländern keine Konsumräume. Das ist weiterhin des Teufels. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern. In Bayern fordert der Paritätische Wohlfahrtsverband, der nun nicht unbedingt für seine sozialrevolutionäre Ader bekannt ist, ganz klar Drogenkonsumräume jetzt Die Kommunalpolitik in allen diesen Bundesländern sagen ganz klar, wir brauchen Konsumräume. Mannheimer Kommuniker sagen von der CDU, wir brauchen Konsumräume, die ein paar Kilometer weiter in Frankfurt vollkommen seit Jahren Usus sind. Nürnberg, massiver Anstieg der Drogentoten. Die Kommunalpolitik ist sich einig. Aber die Landesebene sagt, nein, ist des Teufels.
Auch im Bereich der Prävention hat man inzwischen ein unglaublich binäres Denken weiterhin. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, dieses Abstinenzdenken. Das immer noch tief verankert ist, dass im nationalen Rauschgift Bekämpfungsplan von Kohl noch hieß, ne, Abstinenz von illegalen Drogen ist das einzig wahre Ziel. Und nur Abstinenz ist das Ziel, Punkt, aus, Ende. Das hat Rot-Grün dann im Aktionsplan Drogen und Sucht unglaublich nett sozialpädagogisch verpackt und wurde angestrichen, aber der Satz blieb trotzdem noch drin, dass Abstinenz das eigentliche Ziel ist. Und es ist bis heute geblieben. Also Präventionsmaßnahmen, die etwas anderes propagieren als die vollkommene Abstinenz von illegalen Drogen, haben es nicht einfach. Die kommen nach und nach, weil man einfach merkt, sie sind erfolgreich. Das heißt Fred und Skoll und Kiss und wie sie alle heißen. Aber die meiste Präventionsarbeit und damit auch die Präventionsarbeit, die Leute in der Bundeswehr betreiben, die Polizisten intern und sie müssen propagieren, dass Abstinenz das Ziel ist. Ich meine, die meisten Polizisten, die Präventionsarbeit machen, sagen, eigentlich interessiert uns Cannabis nicht so sehr. Wir haben Probleme mit Alkoholkonsumenten, weil die werden gewalttätig und bauen Verkehrsunfälle. Kiffer, naja. Wir müssen das halt machen, wir erzählen es, weil es ist offizielle Leitlinie, dass das vollkommen weltfremd ist. Weiß auch jeder, denn mit Drogen leben ist möglich, gerade mit Cannabis, aber auch mit den meisten anderen Substanzen.
Welche Folgen haben wir noch? Wir haben dann so schöne Auswüchse wie 2008. Da kam irgendein Spezialist auf die Idee, in Leipzig Cannabis mit Blei zu strecken. Was zum Effekt hat, dass wir die größte Bleivergiftungswelle seit Ende des Zweiten Weltkrieges hatten. Mit hunderten Vergiftungsfällen und Dutzenden Leuten, die im Krankenhaus sind und über Jahre jetzt Medikamente nehmen müssen. Der Schaden auch hier für die öffentliche Gesundheit geht in die Hunderttausende. Und was sagt die Bundesregierung? Ja, kifft halt nicht, dann habt ihr auch kein Problem mit Blei.
Na, danke. Wir haben die Hilfe für die organisierte Kriminalität, ich habe es nicht schon angesprochen, und die sind auch, selbst in Ländern wie Mexiko, wo man eigentlich denkt, naja, Kokain, das ist das, was da Geld bringt. Nein, auch Cannabis spielt da keine kleine Rolle. Die Zahlen, die man bekommt, sind natürlich sehr unterschiedlich, wie groß die Rolle ist, aber zum Beispiel als die Diskussion über die Legalisierung in Kalifornien vor 5 Jahren war es, startete, haben Mexikaner darum gebetet, dass diese Volksabstimmung erfolgreich ist. Weil auch wenn es nicht das Hauptstandbein der Drogenkartelle dort ist, so 20-30% des Umsatzes, der Profite, macht es schon. Und auch, wie gesagt, für Hells Angels und Co. und sonstige, alle Sorten organisierte Kriminalität, Cannabishandel auch mitzumachen, ist eine wunderbare Sache. Das ist eine Sache, die rollt. Die Gewinnmargen sind vielleicht nicht so groß, aber es ist eine konstante Einnahmequelle. Haben wir auch in Deutschland, wenn man sich immer mal wieder anguckt, die ganzen Berichte über Rockerbanden etc., da spielen immer Drogen noch mit eine Rolle. Und auch wenn man nicht die organisierte Kriminalität durch die Legalisierung beseitigen könnte, nur 10-20% weniger, das wäre schon nett.
Wir haben das Aufkommen von tödlichen Alternativen, wie Spice und Co., also diese ganzen synthetischen Cannabinoide. Also auch das ist ein Bereich, den gibt es außerhalb von Cannabis auch, aber gerade im Bereich Cannabis ist inzwischen unglaublich viel Zeug unterwegs, von dem kein Mensch weiß, welche Langzeitfolgen es hat. Aber es ist zumindest eine Zeit lang legal, mehr oder weniger, und es ist mitunter nicht nachweisbar. Bei Drogentests, Straßenkontrolle, bei Leuten, die sonst Drogentests ausgesetzt sind, vielleicht sind ein paar ganz spannende Substanzen dabei, aber da wird ein riesiger Feldversuch gerade, läuft da gerade an Substanzen, die hier im Umlauf gebracht werden, die deswegen konsumiert werden, weil es Repressionen gegen Cannabiskonsumenten gibt. Die Leute halt nicht ihre Pflanze auf der Fensterbank anbauen dürfen. Im Bereich der Umwelt hatte ich kurz eine ganz nette Zahl aus den USA. Dort sagen, dass schätzungsweise 1% des gesamten Stromverbrauchs der Vereinigten Staaten für Grow-Lampen draufgeht. Aber da können wir sagen, naja, ist nur 1%, aber 1% der USA ist schon eine ganze Menge. Die haben hochgerechnet, in einem Joint stecken 1,7 Kilowattstunden Strom. Naja, wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel der durchschnittliche Zwei-Personen-Haushalt in Deutschland gibt für Beleuchtung 260 Kilowattstunden aus, das entspricht ca. 150 Joints. Also wenn die zwei Leute zusätzlich alle paar Tage mal einen Joint rauchen, verbrauchen sie dafür, genauso viel Energie und setzen genauso viel CO2 frei, wie ihr gesamter Beleuchtungsapparat braucht.
Wir haben, wie schon erwähnt, das Verschlagen der Hanfindustrie, und auch wenn ich nicht glaube, dass Nutzhanf die Wunderpflanze ist, ist es trotzdem ein interessanter Rohstoff, und den haben wir uns erstmal komplett genommen, weil diese Industrie halt komplett platt gemacht ist.
ein paar wenige Bereiche, wo das nie der Fall war. Also ein Musterbeispiel, den ich immer spannend finde, ist zum Beispiel das Dichtmaterial. Es wurden Hanffasern immer eingesetzt. Also auch zur Zeit der schlimmsten Prohibition in Deutschland. Hanf wurde immer als Dichtmaterial verwendet. Das war vollkommen normal und da gibt es halt auch kein nichts Besseres Synthetisches, weswegen es weiterhin genutzt wird. Aber auch in vielen anderen Bereichen, was Dämmmaterialien angeht etc., ist Hanf eine durchaus spannende Pflanze. Und ich hoffe, dass wir auch immer mehr Nutzhanf in Deutschland haben werden. Die Branche leidet halt auch darunter unter den harten Restriktionen, die sie abbekommt, als Kollateralschaden des Cannabisverbotes, weil es muss halt immer kontrolliert werden, was wird denn da genau angebaut, ist das Dutzhanf oder ist das echter potenter Hanf, und deswegen sind dann nochmal die Bürokratiekosten nicht klein. Aber auch das ist meiner Ansicht nach primär halt eine Nebenwirkung der Prohibition und nicht böse Absicht gegen die Nutzhanf. Wir haben die komplette Verdrängung von Cannabis als Medizin und in der Forschung. Da hatte ich jetzt noch nicht so viel gesprochen. Cannabis ist ein sehr spannendes Medikament. Wer mehr zu dem Thema hören möchte, den kann ich meinen Vortrag empfehlen, den ich zuletzt hier in Mainz gehalten habe, beim Fachgespräch zum Thema Cannabis als Medizin im Landtag. Die Quintessenz ist auf jeden Fall, dass Cannabis komplett verdrängt wurde aus der Medizin und inzwischen auch hier wieder eine Wiederentdeckung stattfindet, weil es bei manchen Diagnosen, bei manchen Patienten, bei manchen Konstellationen eine sehr spannende Pflanze ist und hier die Prohibition doch ganz massiv den Einsatz blockiert. Also in Deutschland bekommen derzeit deutlich mehr Leute Heroin als zum Beispiel Cannabis, echtes Cannabis aus der Apotheke. Und unser Potenzial hier ist noch, freundlich gesagt, nicht ausgeschöpft. Also derzeit sind es, glaube ich, 1.000 Leute, die eine Ausnahmegenehmigung haben. Nee, 100. 100. 100. Genau, knapp 200. Also das Potenzial liegt eher bei mehreren Hunderttausenden, die davon profitieren können. Und gerade in den USA wird das inzwischen sehr viel stärker eingesetzt. Und es ist für viele Menschen, A, mit schweren Krankheiten, ein Segen. Es ist ein Segen für Menschen, die sonst Medikamente nehmen müssen, die massive Nebenwirkungen haben. Bei manchen wirken unterschiedliche Medikamente auch nicht richtig. Und gerade auch Cannabis als Mittel gegen unterschiedliche Saisonskrankheiten, Leiden von Senioren und selbst psychischen Erkrankungen, da ist noch eine ganze Menge Potenzial vorhanden. Wir würden uns das Leben echt leichter machen, wenn wir das mehr Menschen hier zugänglich machen würden. Und selbst als Alltagsmedikament wäre es ein Segen, weil wenn man sich anschaut, was selbst harmlose Medikamente wie Paracetamol Summe an Schäden verursachen, an Lebern, die da doch drauf gehen, an sonstigen Organschäden, gerade für Leute, die immer wieder Schmerzmittel nehmen müssen, weil sie unterschiedlichst Leiden haben, da ist Cannabis eine sehr gute und nebenwirkungsarme Alternative oder auch Ergänzung. Also es gibt im Prinzip mehrere Dinge, die gerade auf dem Markt sind. Also es gibt einmal, das kann sich im Prinzip jeder Mensch auf Privatrezept verschreiben lassen, das ist das Dronabinol, das ist halt reines THC, was halt auch nur ein Wirkstoff unter sehr vielen ist. Es gibt halt diese 150, 200 Leute, die haben eine Ausnahmegenehmigung, die können sich echte Cannabisblüten aus der Apotheke holen. Und es gibt auch Sativex, das ist auch schon natürliches Cannabis, das ist halt ein standardisiertes Extrakt, das halt auf den THC- und CBD-Gehalt also eingestellt ist, dass es immer genau viel drin ist, kostet ein Schweinegeld, wird von der Kasse immerhin bei MS-Patienten bezahlt, sonst auch nicht. Und auch die Blüten werden nicht von der Kasse übernommen, was halt die Sache zu einer, also die Zweiklassenmedizin in Deutschland wunderschön aufzeigt. Also es gibt durchaus Leute, die haben eine Ausnahmegenehmigung, sich Blüten zu kaufen, aber wer schwer krank ist und dann 15 bis 20 Euro für ein Gramm zahlen muss in der Apotheke, kann sich halt nicht jeder leisten. Es gibt auch ein paar synthetische Varianten, aber die sind eigentlich in Deutschland gar nicht so sehr auf dem Markt, weil die auch relativ teuer sind. Und das Dronabinol beispielsweise wird hier auch gerade direkt in Frankfurt von THC Farm hergestellt. Dort ist hier gleich direkt um die Ecke. Ja. Aber vielleicht können wir da später nochmal danach noch ein bisschen ins Detail gehen. Was die Perversion an der ganzen Sache ist, ist, dass eigentlich die ganze Politik sagen kann, ja, die Medizin und Forschung wird doch gar nicht beeinträchtigt. Das steht doch in den Abkommen drinnen, in den internationalen. Da steht doch ganz explizit drin, dass Cannabis als Medizin und für wissenschaftlichen Zwecken vollkommen erlaubt ist. Die Realität sieht halt anders aus. Also die absolute Überspitzung der ganzen Diskussion hat man dann gefunden, habe ich gefunden in einer kleinen Anfrage der Grünen im Deutschen Bundestag. Da ging es darum, dass die gesamte Cannabisforschung oder fast die gesamte Cannabisforschung in Deutschland inzwischen abgewandert ist, in die Niederlande, in die Österreich, weil man in Deutschland keine Anbaulizenzen bekommt. Also selbst ein Pharmazieunternehmen oder BASF oder Höchst und Bayer und wie sie alle heißen mögen, die bekommen keine Erlaubnis. Als Uniprof bekommst du keine Erlaubnis, um potentes Cannabis anzubauen. Ist nicht. Und das hat die Grünen dann sogar zur Polemik hinreißen lassen, zu fragen, ob denn die Bundesregierung der Ansicht ist, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährdet ist, wenn man einfach den Prof, der mit allem Möglichen sonst umgehen darf, der mit, ich meine, hier in Mainz, ihr habt hier noch einen Forschungsreaktor, ist alles kein Ding, kriegt man Lizenzen für. Aber suchen kann er Cannabis-Anbaulizenzen bekommen. Ist nicht. Bei anderen Drogen ein riesiges Problem. Wir haben eine riesige Unterversorgung, was Opiate angeht, weltweit. Auch weil Ärzte dann unglaubliches Brett im Kopf haben und auch noch Bürokratie am Bein hängen haben, Opiate vernünftig zu verschreiben. Wenn jemand Knochenkrebs hat und noch 2 Monate zu leben hat, warum darf ich dem nicht einfach Heroin in beliebigen Mengen geben? Welche Risiken hat er? Dass er abhängig wird? Ich glaube, das ist nicht sein Problem.
Zuletzt,
das habe ich jetzt nicht explizit darauf geführt, muss man auch insgesamt sagen, dass das Drogenproblem größer wird durch die Prohibition. Prävention würde nun mal mehr bringen als das Verbot. Sei es zum Beispiel durch die Umschichtung, die ich gerade eben genannt habe.
Wir haben noch einen Bereich der sekundären Repression. Das ist ein Bereich, mit dem ich mich gerade aktuell beschäftige, den ich recht spannend finde. Das sind im Prinzip neben, also die ganze Repression, die Drogen und gerade Cannabiskonsumenten abbekommen, außerhalb des Strafrechts. Der größte Punkt, den kennen viele, der Führerscheinentzug ohne eine berauschte Teilnahme am Straßenverkehr. Denn wer regelmäßiger Cannabiskonsument ist, ist in Deutschland mit grundsätzlich erstmal die Fahreignung und die Führerscheineignung angezweifelt. Da darf man dann auf eigene Kosten nachweisen, dass man doch kein Idiot ist und hoffen, dass man gut durch die MPU kommt. Aber wir haben den gesamten Bereich, ich hatte ihn gerade schon erwähnt, der Berufsverbote. Frank Tempel hat schöne Fälle beschrieben, wie er als Polizist einen Cannabiskonsumenten hochgenommen hat. Dann findet ja auch mal Verhör statt. Hat sich herausgestellt, er wollte am nächsten Tag Ausbildung bei der Bayer. Das war's dann. Oder Lehrer werden möchte, Staatsdienst allgemein, wer irgendwie mit Betäubungsmitteln umgehen möchte, sei es als Arzt, sei es als Apotheker, sei es als Pflegekraft, mit dem BTM-Eintrag wird's schwierig. Wir haben die Verweigerung von medizinischer Hilfe. Also es war lange Zeit so, inzwischen wird das Gott sei Dank immer lockerer gesehen, dass zum Beispiel gerade Psychotherapeuten oder Psychiater, wenn die mitbekommen haben, wer konsumiert illegale Drogen oder Cannabis oder so, dann behandle ich den nicht. Ist mir doch vollkommen egal, welche Probleme du hast. Du hörst jetzt erstmal auf zu kiffen, bevor ich irgendwie mit dir über deine Probleme rede. Das wird inzwischen, wie gesagt, langsam ein bisschen lockerer, aber auch das ist immer noch Stand der Dinge. Wenn jemand, welche Problematik Problematik Cannabiskonsum hat und dann mit Gras in der Schule erwischt wird, warum es förderlich für seine Entwicklung sein soll, ihn von der Schule zu schmeißen oder ihm seinen Ausbildungsplatz zu nehmen oder ihm seinen Job zu nehmen, konnte mir bisher noch keiner erklären. Wir haben allgemein diesen sozialen Ausschluss und eine Diskriminierung in unterschiedlichsten Bereichen und wir haben das Leben in Angst. Ja gut, wir haben das Leben in Angst. Wir haben junge Menschen, die, wenn sie einen Streifenwagen sehen, nicht denken können, gut, dass der vielleicht hier ist, freue ich mich. Und der ist vielleicht nicht schlecht, dass der da steht, ne? Ist eine dunkle Gegend, bin ich vielleicht froh, dass sogar ein bisschen Polizei da ist. Oder wenn ich ein Problem habe, kann ich zu denen hingehen. Nein, der denkt sich, egal was mit mir gerade ist, und selbst wenn ich gerade von irgendwelchen Typen verfolgt werde, ich habe einen Gramm dabei, ich frage nicht nach Hilfe. Also da wird auch das gesamte Rechtsbewusstsein und das Verhältnis von Menschen, gerade jungen Menschen, zum Rechtsstaat massiv demontiert durch diese Dinge. Das zum Bereich der Folgen der Prohibition. Ich komme zum letzten Punkt. Ich glaube, ich liege doch ganz gut in der Zeit, wo die 17, ja, das passt doch. Also das, um erstmal aufzuzeigen, welche Effekte die Prohibition hat und sich gleichzeitig, um das nochmal zu betonen, ihre selbstgesteckten Ziele, Angebot und Nachfrage zu reduzieren, in keinster Art und Weise erreicht. Die Relegalisierung.
Gebt das Hanf frei und zwar sofort, hat Kollege Ströbele mal der Hanfberater von sich gegeben. Das ist immer leicht gesagt, ist in der Praxis aber beliebig schwierig, wobei wir, wenn ich heute hier erzähle, ich noch ein bisschen was anderes erzählen kann als vor einem Jahr, weil, wenn man sich anschaut, was in Uruguay passiert ist, in Colorado, können die US-Kollegen inzwischen sagen, we have breached the tipping point. Wir sind inzwischen, zumindest in den USA, über den Berg, was die Legalisierungsfrage angeht.
Aber in Deutschland braucht das ein bisschen.
Warum ist denn Deutschland eigentlich
auch hier immer noch illegal?
Ja, weil wir Lügen und Fehlinformationen haben, Unwissenheit, die sich in der Bevölkerung festgesetzt haben aufgrund von Jahrzehnten der Propaganda. Und wenn man sich alte Broschüren beispielsweise aus der Kohlzeit anschaut zum Thema Drogen, dann kann man das nur noch Propaganda nennen. Das ist auf einem Niveau, das kenne ich heute nur noch von Scientology. Also was gerade in der Kohlezeit, und das sind so die Dokumente, die mir gerade so noch zugänglich sind, gab es da noch kein Internet, was da über Cannabis insbesondere erzählt wurde, ist richtig übel. Da wurde halt auch sofort auch, ne, das Märchen Einstiegsdroge weiterverbreitet. Von dem Einstiegsdroge sind wir dann ganz schnell auch bei Christiane F. und den Kindern vom Bahnhof Zoo, was gerade der Generation unserer Eltern sehr, sehr geprägt hat. Das sind die anderen, die Drogen nehmen, das sind die Schlimmen, das sind die Bösen. Das hat sich erstmal geankert und ohne eine Gegenöffentlichkeit bleibt das erstmal so. Wir haben inzwischen den Luxus, nennt sich Internet, dass Leute die Möglichkeit haben, sich halbwegs objektiv zu informieren. Das gab es lange Zeit nicht. Die Generation Drogenpolitiker vor mir, die hatten dann erstmal die Aufgabe, dicke Wälzer der Pharmazie, der Medizin zu wälzen, nur ein paar Fakten zusammenzugraben und Flyer zu erstellen, weil sowas gab es noch nicht. Also sind wir alle froh, dass wir inzwischen Wikipedia haben. Ja, das, also die, gut, da müsste ich jetzt einen größeren Exkurs machen, aber ja, also die Folgen, also dieses Bild, dass sich aufgrund von A, Tagesschau-Meldungen und B, diesem Film Kinder vom Bahnhof Zoo, das war ein elfter Film, was sich da in Köpfen festgesetzt hat, gruselig, ganz, ganz gruselig. Sowas kriegt man nicht mehr eben schnell aus Leuten raus. Im ehemaligen DDR war das ähnlich, meiner war das Drogenproblem, das war das, was der Westen hat und die Kapitalisten haben, sowas gibt es bei uns ja nicht, aber da wurde das auch nochmal entsprechend dargestellt. Von seriöser Aufklärung kann ja nicht gesprochen werden. Und Wolfgang Neskowitsch, manche Richter am Bundesgerichtshof, hat mal gesagt, der einzige Grund, warum wir die Drogenpolitik, wie sie heute ist, noch immer haben, ist, weil die Bevölkerung unglaublich viel Unwissenheit mit sich trägt. Ein zweiter Grund, warum Cannabis immer noch verboten ist oder allgemein Drogen ist, das ist das, was ich auch im historischen Exkurs schon mal versucht habe darzustellen. Es gibt keine Opposition. Wir haben Millionen Menschen in Deutschland, die Cannabis probiert haben oder immer noch konsumieren. Aber sie bekommen den Arsch nicht hoch. Sie lassen sich weiter verfolgen, sie hoffen, dass sie nicht erwischt werden. Dann gibt es halt auch mal wieder eine Hausdurchsuchung, dann wird der Kumpel hochgenommen und dann kriege ich wieder gestrecktes Gras. Oder habe mal wieder Flaute und dann nippe ich die Polizei hoch und dann bekomme ich da Stress und ich lebe in Angst, aber bekomme ich den Arsch hoch? Nein. Und das ist eine unglaubliche Konstante in der Drogenpolitik. Dass sich gerade eine Substanz wie Cannabis, die wirklich inzwischen in allen Bevölkerungsgruppen vorhanden ist, die Millionen von Millionen Menschen konsumiert wird, dass ein Bruchteil davon mal den Arsch hochbekommt und sagt, ich möchte etwas ändern. Die Legalisierungsbewegung, insbesondere in Deutschland, in Europa, ist doch sehr klein und schwach. Ich werde da am Ende noch ein paar Zahlen nennen. Ja, weiß ich, aber ich mache meinen Absatz noch fertig. Und was im Prinzip verbunden ist, im Prinzip mit dem ersten Punkt, die Generationen, alle Menschen, die heute leben, kennen nichts anderes als Drogenverbote. Es ist normal, es scheint alternativlos zu sein. Also diese vollkommen Normierung steckt einfach unglaublich viel tief in Köpfen drin. Weil wir haben das in manchen Bereichen mal überwunden, Homosexualität. Wir haben Menschen in Deutschland, die sind vorbestraft wegen homosexueller Delikte, immer noch bis heute nicht rehabilitiert worden. Weil es war ja kein Nazi-Unrecht. Kommt man ja beibehalten nach 45. Und deswegen ist es erstmal unglaublich in der Norm drin. Und ich nehme jetzt erstmal die Person dran, die sich gerade gemeldet hat.
Da kann man genauso sagen, weiter was man legitimieren zu machen, aber dann geschieht eben auch nicht so, als könnten wir von
man kann demonstrieren gehen, man sollte halt kein Gramm in der Tasche dabei. Also alleine aufgrund von politischer Aktivität wird man in Deutschland, also wenn es nicht gerade irgendwie, was weiß ich, Legalisierung von Pädophilie geht oder solche Themen, kriegt man in Deutschland keinen Strick mehr draus gedreht. Die Legalisierung von Cannabis ist inzwischen, spätestens seit Stefan Raab, wir kiffen, nun sowas im Mainstream angekommen, dass wenn sich jemand irgendwo hinstellt und sagt, ich finde, Cannabis sollte legalisiert werden. Es gibt sinnvollere Alternativen zum Verbot. Wer damit einen Leserbrief schreibt oder ein paar Flyer verteilt, der hat keine Repression zu befürchten. Das hat natürlich eine gewisse Überschneidung gibt zwischen Cannabis-Aktivisten und Konsumenten und es da eine gewisse Vermischung gibt und vielleicht auch ein gewisses Verfolgungsgefühl, ja, aber rein aufgrund von politischer Aktivität kriegt man keinen Strick drauf gedreht. Man muss es nicht direkt im Freundeskreis machen, man muss es vielleicht nicht auch so machen, dass es die Leute mitbekommen, aber wir können inzwischen sogar anonym tätig werden in diesem Land. Wir haben das Internet, man kann einen Blog aufmachen, man kann Leserbriefe schreiben, man kann Flyer verteilen. Es ist nicht so, dass der Streifenwagen einen hochnimmt, nur weil man einen Legalize-Button anhat. Ja, aber den Pisstest bekommst du nicht automatisch, nur weil du auf der Demo bist. Ja, aber das ist kein Punkt einer politischen Aktivität, das ist die Frage von Wahrnehmung von Bürgerrechten, das ist nochmal eine eigene Baustellung. Aber rein, weil ich auf eine Demo gehe.
Das war also meine Meinung, nicht auf Demo zu gehen, aus Angst zu schlimmen Repressionen, sondern auch die, selbst wenn man dann will, dann auch dort man noch so stärker
ist. Naja, aber in der Repressionszone ist man als Konsument im Zweifelsfall sowieso drin. Also das ist der Punkt. Und ganz ehrlich gesagt, ich meine, natürlich gibt es das Phänomen, natürlich gibt es diese Angst. Ich meine, Musterbeispiel, wir hatten als Handverband eine Petition laufen. Es gab genug Leute, die haben gesagt, ich möchte das nicht online zeichnen, ich möchte das auch nicht unterschreiben, weil ich habe Angst, im Polizeicomputer zu landen und bei der nächsten Verkehrskontrolle rausgewunken zu werden. Das mag in dem Fall eher paranoid sein. Aber natürlich haben wir inzwischen, gerade aufgrund unterschiedlichster Überwachungsmaßnahmen, inzwischen eine Paranoia oder eine Angst, die daraus resultiert, die definitiv vorhanden ist und die man natürlich versuchen muss zu dekonstruieren. Aber ich glaube, die Angst ist deutlich größer als das Risiko. Und für viele Konsumenten ist es unglaublich bequem, lieber zu Hause zu sitzen und nichts zu machen und sich mit dem Status quo irgendwie abzufinden und im Zweifelsfall lieber noch ein paar lieber ein bisschen mehr zu kiffen, anstatt irgendwie ein paar Euro in die Legalisierung zu investieren. Es ist halt unglaublich bequem. Es ist bequem, sich mit dem Status quo irgendwie abzufinden und zu hoffen, dass man nicht erwischt wird, weil man ist ja so schlau und das sehen nur die anderen etc. Ja, da könnte man jetzt einen leckeren Exkurs draus machen. Diskussion machen wir vielleicht am Ende.
Wo machen wir denn?
Alternativlos.
Vielleicht nur auch einfach mal ein paar Zahlen in den Raum schmeißen. Wir haben ca. 14 Millionen Menschen, die Cannabis-Erfahrung haben in Deutschland. Wir haben 3, 4, 5 Millionen Menschen, die Cannabis mehr oder weniger regelmäßig konsumieren.
Auf der letzten Dampfparade waren 6.000 Menschen. Eine Demo in Berlin, die 6.000 Menschen hat, da kann man froh sein, dass wir noch eine Randnotiz wert sind. Aber wenn mal alle Handfreunde aufstehen würden und mal 100.000 Leute vom Bundeskanzleramt stehen würden, dann würde auch die Politik sehen, dass das eine relevante Größe ist. Und der Handverband hat das letzte Mal aufgefordert, Banker, Anzugträger, Familienväter, geht zur Handparade, um zu zeigen, dass es halt nicht nur den Klischeekiffer gibt, den man relativ leicht in eine Ecke stellen kann und sagen kann, naja gut, der will halt eh nur kiffen für sich legalisieren. Nein, wir brauchen Eltern für die Legalisierung, die sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind Ärger bekommt mit der Strafverfolgungsbehörde und ich möchte mein Kind vom Schwarzmarkt schützen. Wir brauchen Leute, die zeigen, dass Cannabis in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist.
Wir haben einmalige Strafanzeige bekommen, weil sie sich für Cannabis entschieden haben.
Oder zusätzlich Bier. Es gibt 1.000 Menschen, die gesagt haben, ich werde Privatsponsor beim Deutschen Handverband und möchte was für die Legalisierung machen. Man möge...
Es gibt ein gewisses Missverhältnis. Wir haben für andere Bereiche, es gibt für jedes Thema, gibt es in diesem Land Lobby. Wir haben Gewerkschaften, wir haben Naturschutzverbände, wir haben Greenpeace, wir haben weiß der Teufel was, wir haben Dackelzüchtervereine. Allein der NABU, was eine Organisation unter vielen ist, die in diesem Bereich tätig sind, dem BND, dem Greenpeace und wie sie alle heißen mögen, hat ein Budget von mehr als 20 Millionen.
Der Deutsche Handverband hat ein Budget von 100.000 Euro. Wenn ich das Gesamtbudget der Legalize-Szene in Deutschland zusammenkratze, so mit Hanfparade und vielen lokalen Sachen, komme ich vielleicht auf 200, 300, 400.000 Euro. Dass das noch nicht ausreicht, um eine relevante politische Kraft zu werden, ist offensichtlich. In den USA, wo die Legalisierung jetzt vorangeht, die reden von ganz anderen Größenordnungen. Die Wahlkämpfe, die da geführt wurden vor den Volksabstimmungen, das waren Milliarden, die investiert wurden. Die Drug Policy Alliance, 9 Millionen Jahresbudget. Und die haben noch Normal und die haben noch MPP. Die haben richtig Personal. Das ist auch einer der Gründe, warum in Deutschland noch so wenig passiert. Ein anderer Grund, warum auch gesamtgesellschaftlich gesehen alles so bleibt, wie es ist, liegt auch nicht, wie manche Leute sich das vorstellen, nur an irgendwelchen finsteren Gestalten der Pharmaindustrie, die der CDU schwarze Koffer rüberschieben. Das hat auch, ich habe das vorhin schon erwähnt, mit dieser Normalität zu tun. Mit dem Mechanismus, wenn sich die Leute einrichten mit dem, wie es ist. Wir haben Polizisten. Na, die jagen natürlich Drogenkonsumenten, weil das sind ja Gesetzesbrecher. Also, selbst wenn der Polizist sagt, ich finde das nicht so toll, aber natürlich, er muss Gesetzesverbrecher jagen. Und was machen dann die Therapeuten? Kümmern sich um Therapiebedürftige. Und natürlich ist es umso besser, um möglichst viele Leute therapiebedürftig zu deklarieren. Und möglichst viel Klientel am besten in Handschäden. Weil, das sind wunderschön einfache Fälle, die ich gelöst bekomme. Und natürlich wird jemand, der davon lebt, auch eher propagieren, dass es natürlich einen Drogenberater braucht, um mit Drogenkonsum umzugehen und nicht zu sagen, die meisten Leute kriegen das eigentlich ganz gut selbst auf die Reihe. Und selbst Menschen, die vermeintlich schwer abhängig sind, bekommen es mitunter besser ohne Therapeuten hin als mit. Und dann haben wir noch die Pharmaindustrie, die verkauft gerade im Bereich Heroin. Wunderbare Lösungen in Pappschachteln. Und ich bin gespannt, wann es die ersten Substitutionsmittel für schwerstabhängige Cannabiskonsumenten gibt. Die bekommen dann, was weiß ich, Dronabinol oder CBD verschrieben von der Pharmaindustrie, um ihre Cannabisabhängigkeit zu bekämpfen. Und dann haben wir Ärzte, was machen die denn? Ja, die verschreiben das Zeug, weil ja, das ist halt ja auch ihr Job, möglichst nur das Volk zu bringen und Lösungen anzubieten. Und selbst wenn sie was anderes wollten, die Leute wollen Lösungen haben. Die Leute wollen kein langes Gespräch, die Leute wollen einfach eine einfache Lösung haben. Und dann haben wir die Apotheker, die leben davon, Lösungen zu verkaufen und ans Volk zu bringen, seien es rezeptpflichtige oder nicht rezeptpflichtige. Und dann haben wir Drogenexperten, ja was machen die denn, wenn ich Forschungsgelder haben will? Wenn ich Forschungsgelder haben will und Cannabis sagen will, ich möchte gucken, welche Effekte hat die Prohibition und ist das gut, dann bekomme ich in Deutschland keine Forschungsgelder. Wer in den 60er, 70er, 80er Jahren als Drogenexperte Karriere machen wollte, der musste zeigen, wie gefährlich Cannabis ist. Der musste Risiken aufzeigen. Und der musste dann auch nochmal zeigen, dass das Hodenkrebsrisiko bei Cannabis dann steigt. Und dann wird das mal wieder durch die Medien gejagt. Und wenn es durch die Medien gejagt wird, gibt es wieder neue Forschungsgelder. Und die Politik greift das Ganze auf. Die sieht das ganze Drogenelend, die sieht die ganzen Probleme. Und was macht sie? In Sonntagsreden noch mehr Lösungen zu verkünden. Und am besten brauchen wir halt noch mehr Polizei, weil das hilft ja eigentlich immer einfach noch mehr vom Gleichen. Weil das ist am einfachsten zu verkaufen. Also gerade der Begriff des Drogendealers, dieses Phänomen, dieses Das ist eine Meisterleistung konservativ-repressiver Politik. Das war vom 11. September Totschlagargument, um alles durchzubekommen. Brechmitteleinsätze, großer Lauschangriff, Bürgerrechte, es sind auch vollkommen egal, wenn es darum geht, das böse, böse organisierte Rauschgiftkriminalität zu bekämpfen. Und wer gegen den großen Lauschangriff ist, der ist für Haschdealer auf deutschen Schulhöfen. So wurde argumentiert und damit wurde auch entsprechend Politik gemacht.
Ja, gut, also die Schizophrenie von Alkohol und Tabak, was die Gesellschaft einfach, machen wir erstmal hier bei der Schleife noch weiter.
Verspricht natürlich ganz viel und dann werden Sofortmaßnahmen und im Zweifelsfall oder irgendwelche unglaublich bunten Präventionsprogramme versprochen. Das ist auch so ein Phänomen. Also das Gesundheitsministerium gibt viel Geld auch für Massenkampagnen, für Plakatkampagnen. Ne? Dein Limit und wie sie alle heißen mögen. Die Wissenschaft ist sich komplett einig, dass solche Massenkampagnen unglaublich viel Geld kosten, wenn man nichts bringen. Sie finanzieren Modellversuche, wo echt spannende Sachen dabei sind. Ja, und dann ist der Modellversuch rum und dann wird evaluiert und dann wird ein Bericht drüber geschrieben und dann, ja, war es das halt wieder. Aber sie haben ja was gemacht und sie konnten was in den Drogenbericht reinschreiben. Und die Medien schreiben drüber, die interessieren sich halt nicht für Millionen Kiffer, die entspannt zu Hause sitzen und einen rauchen. Die interessieren sich halt für den einen, der auf der Bananenschale ausrutscht und gerade in das Fenster fällt, weil das ist ein Bericht wert. Und wenn ich irgendwas über Menschen schreiben möchte, dann kann ich im Zweifelsfall immer noch ihren Drogenkonsum thematisieren, um alles zu erklären. Und dann beginnt die Schleife wieder von vorne. Also das ist im Zweifelsfall von einem Einzelnen gar nicht böse Absicht. Aber das ist ein System, das sich einfach selbst reproduziert und das zu durchbrechen nicht leicht ist. Deswegen habe ich höchsten Respekt vor Polizisten wie Frank Tempe, die sagen, ich habe als Polizist, ich habe als Rauschgiftfahnder schlimme Dinge getan. Ich habe der Gesellschaft Schaden angerichtet, weil ich das Gesetz durchgesetzt habe. Die Drogengesetze sind schlecht und was meine Polizeiarbeit war eine schlimme Sache. Also sich diese Lebenslüge einzugestehen, da irgendwas Positives leisten zu können, das ist nicht trivial. Man könnte jetzt noch, aber das würde heute zu weit führen, noch viel auch allgemein über den Sinn und Zweck von Verboten in unserer Gesellschaft sprechen. Also dieser Prohibitionismus, also wir haben ein Problem, wir verbieten es einfach und glauben damit irgendwas lösen zu können. Das haben wir nicht nur im Drogenbereich, das haben wir bei den Killerspielen und bei sonstigen Dingen. Und also wenn man sich mal ein bisschen tiefer gräbt, also was Politiker schon für alles für Verbote gefordert haben, das ist dann eher schon was für die Satireabteilung. Also es gibt auch mal einen Jungunion-Kreisvorsitzenden, der auch mal gefordert hat, also er eine Reportage über Partydrogen gesehen hat und dann erstmal gefordert hat, wir müssen Techno verbieten. Also es gibt kaum ein Verbot in Deutschland, das nicht irgendeinen absurden Politiker findet, der es fordert. Wir haben als Moralismus und Paterialismus, also eine Politik, die einfach auf dem Thema basiert, wir und die anderen. Naja, wir sind doch die Normalen und die Drogenkonsumenten sind die anderen. Und der Ich-Art oder die Politik, wir wissen schon, was gut für euch ist. Und wenn wir die Polizei auf euch hetzen, wir meinen es doch nur gut. Wir machen doch nur gute Dinge. Auch das ist nochmal ein sehr spannender Mechanismus in der Politik. Was der andere Bereich ist, und das hatte ich am Anfang erwähnt, also der wissenschaftliche Stand bezüglich Cannabis, der spielt leider in der Diskussion keine Rolle. Cannabis als Einstiegsdroge ist das Musterbeispiel und es gibt ein wunderschönes Dokument, was ich rausgefischt habe, und eine Forschungsreihe vom Bundeskriminalamt, 1993. Also sicherlich nicht der Ort linksliberaler Kiffer und Hippies, die am liebsten Gras an möglichst viele Bevölkerungsschichten verteilen würden. Ganz im Gegenteil. Gerade das BKA 93, das war eher ein Haufen ziemlich harter Runde. Und sie haben einen wunderschönen Forschungsarbeit in Auftrag gegeben, die zum Schluss kommt, dass Mythen, zum Beispiel Cannabis ist eine Einstiegsdroge, es gibt genug andere, könnte man ganze Bücher zuschreiben, gibt es auch schon zum Thema Drogenmythen, und dass das Problem nicht Forschungsdefizite sind, sondern das bewusste Ignorieren des Stand der Wissenschaft. Und sie führen ganz explizit die Einstiegstheorie an das Musterbeispiel, wie einfach Forschung ignoriert werden. Und ich habe beispielsweise, wurde das halt in der Berliner Debatte nochmal hochgekocht von einem CDU-Stadtrat in Neukölln. Und ich habe dann gefragt, naja, wie kommen Sie denn darauf, dass Cannabis die Einstiegsdroge Nummer 1 ist? Also wir haben das BKA, das sagt nein. Wir haben das Bundesverfassungsgericht, das sagt nein. Wir haben die Kovac-Leiber-Studie, damals in Auftrag gegeben von Horst Seehofer, auch bekanntlich kein linksliberaler, ganz im Gegenteil, die ganz klar gesagt hat, Cannabis ist keine Einstiegsdroge. Wir haben den Kollegen Körner, Kommentator vom Betäubungsmittelgesetz, der sagt, nein, wir haben die deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, sagt, Cannabis ist auch keine Einstiegsdroge. Und man könnte die Liste ewig fortführen. Wie kommen Sie auf die Idee und welche Quellen nutzen Sie, um zur Kenntnis zu kommen, dass Cannabis eine Einstiegsdroge ist? Warum glauben Sie, dass das mehr Aussagekraft hat, dass das mehr in der Realität ist, als das BKA, das Bundesverfassungsgericht, die deutsche Hauptstelle für Suchtfragen und selbst die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung? Also selbst die BZGA als Exekutivorgan des Bundesgesundheitsministeriums, die haben ein Projekt namens Drugcom. Und selbst die haben mehrere Specials zum Thema, ist Cannabis eine Einstiegsdroge? Und sie sagen ganz klar, nein, das ist nicht haltbar. Aber warum habe ich dann Politiker aller Couleur, die den ganzen Tag predigen, Cannabis ist eine Einstiegsdroge? Wie kann das sein? Das ist eine Schizophrenie, die kaum in einem anderen Politikbereich derartig zu finden ist. Und das ist nur ein Musterbeispiel sehr vielen. Wie kommen diese Leute darauf, das immer und immer weiter zu predigen? Auch wenn es keinen seriösen Wissenschaftler gibt, der diese These bestätigt. Selbst das Kaufmaul Thomasius, also der Drogenexperte, der immer von der Bild immer mal wieder gefragt wird, was denn von Cannabis zu halten ist und dann in einer Welt lebt, wo Cannabiskonsumenten abhängig werden wie Alkohol- und Opiatkonsumenten und wenn sie am Wochenende nichts zu rauchen haben, zuckend im Delirium liegen und den Turkey schieben. Selbst der musste zugeben, ich habe keine Beweise gefunden. Es ist nicht widerlegt, aber ich konnte keine Beweise finden für keine Einstiegsdroge. Kein Mensch behauptet, kein Wissen sagt das. Aber die Politik predigt das den ganzen Tag. Das ist auch ganz wichtiges Kernelement, warum sich zu wenig bewegt. Wir haben auch die vollkommene Umkehrung von Logik. Wir dürfen Cannabis nicht legalisieren wegen dem hohen THC-Gehalt, weil der ist jetzt so exorbitant gestiegen und ist jetzt 200, Faktor 200 gestiegen im Vergleich zur Hippie-Zeit. Unabhängig davon, dass, wenn man die Leute nachfragt und bohrt und tut und macht, man zur Kette kommt, der THC-Gehalt ist nicht wesentlich gestiegen. Und zwar ist die Bandbreite ein bisschen größer. Und es wäre natürlich schön, wenn Konsumenten wüssten, wie viel Wirkstoff gehabt. Aber dann wird dann der Wirkstoffgehalt, die Unkontrollierbarkeit des Wirkstoffgehaltes und gefährliche Beimengungen als Grund angeführt, Cannabis nicht zu legalisieren. Also es wird eine Folge der Prohibition als Begründung für die Prohibition genommen. Also so eine Unlogik gibt es auch nur in der Drogenpolitik. Ja, also man kommt, die Leute kommen immer zurecht, finden immer irgendeine Rechtfertigung, auch wenn es beliebig absurd ist. Also es gab dann auch Aussagen vom LKA Niedersachsen, die gegen Drug-Checking argumentiert haben, weil wir doch der Jugend ein wichtiges Argument nehmen, Nein zu sagen, wenn Drogen irgendwie qualitätskontrolliert sind. Also also nach der Logik sollte ich am besten mit möglichst viel Blei gestrecktes Gras in den Umlauf bringen und Glasscherben im Koks verteilen, damit die Leute sagen können, nein, ich möchte das nicht konsumieren. Weil es ansonsten nur Zombies sind, die immer Ja und Amen zu Abo machen. So, ich komme langsam zum Ende. Man sollte auch bei der Argumentationsweise ein bisschen aufpassen, wie argumentiert wird, weil auch da gibt es leider unter Handfreunden eine ganze Menge Aktivismus, der verpufft, weil die falschen Argumente gewählt werden. Also ein Musterbeispiel ist zum Beispiel die Vorteile von Nutzhanf anzuführen, wenn es in einer Legalisierungsdebatte geht. Ganz ehrlich gesagt, wenn eine Mutter glaubt, Cannabis ist eine Einstiegsdroge und eine Gefahr für ihre Kinder, wenn ich ihr dann erzähle, da kann man aber tolle Seile draus machen, dann kommt das in ihrer Realität nicht an. Das ist in der Realität der Leute, die für das Verbot sind oder zumindest nicht für eine Legalisierung. Da greifen viele Argumente nicht. Wenn ich denen sage, man kann viel Steuern einnehmen, dann ist das für die der blanke Hohn. Und dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn dann Argumente kommen. Dann können wir auch Mord legalisieren, sparen wir auch viel Geld. Die Argumente müssen nicht in den Köpfen von Hanffreunden Sinn machen, sondern bei den Hanffeinden muss es Sinn ergeben.
Deswegen,
Dinge legalisieren, um den Staatshaushalt zu sanieren, ganz schwieriges Argument. Dann lieber Umschichtung in Prävention. Dass Alkohol und Tabak gefährlicher sind, interessiert die Leute dann auch nicht. Weil man muss heute den Leuten sagen, übrigens, das ist keine neue Droge, die wir da einführen wollen, das ist eine bestehende Droge, mit der wir vernünftig umgehen müssen. Das ist nichts Neues. Auch Cannabis als Medizin hat zwar einen großen Einfluss auf die Normalisierung von Cannabis in dieser Gesellschaft, aber auch das ist ein Argument, das nur eine beschränkte Reichweite hat. Bessere Argumente sind, man endlich mal Kontrolle ausüben kann, dass man Verbraucherschutz, dass man Jugendschutz erst sicherstellen kann, wenn man es reguliert und dass wir es derzeit eine potenzielle gefährliche Substanz halt der organisierten Kriminalität überlassen, das gehört doch eher in kontrollierte Hände, dass halt Prävention verhindert wird. Man kann den triefenden Rassismus an vielen Stellen auch mal aufzeigen, um einfach zu zeigen, wie dünn die Grundlage vieler drogenpolitischer Maßnahmen, also des Verbotes, Brechmitteleinsatz etc. ist. Man kann sagen, dass man damit Kriminalität bekämpft, dass man Jugend schützt, dass das Verbot halt nicht zu halten ist. Also gerade diese Vorstellung in Köpfen mancher, dass da irgendwann die Wissenschaft sich überlegt hat, was denn verboten sein sollte und was nicht, das gab es halt nicht. Also es gibt keine wissenschaftliche Begründung des Ganzen. Das hatte ich auch in ein paar Vorträgen schon mal angeführt, wenn man sich mal ein paar Maßstäbe anlegt, wie gefährlich Substanzen sind und dann den Rechtsstatus neben dran legt, merkt man, das ist vollkommen nicht zusammenhängend. Man sollte sagen, man könnte mit weniger Repression auch sinnvollere Dinge finanzieren, wie zum Beispiel Suchtprävention und ihr einfach mal die Chance geben, zu zeigen, ob sie es nicht besser kann. Und es, glaube ich, hat man gerade in der Debatte in Uruguay gemerkt, dass von vornherein immer gesagt wurde, lass es uns mal anders ausprobieren. Wenn es nicht klappt, können wir es gerne wieder sein lassen. Deswegen ist es auch wichtig, den Leuten Lösungen anzubieten. Dazu komme ich gleich, wenn ich von der Arbeit des DRV erzähle. die so klein sind, die so kompakt sind, dass sie die sich vorstellen können. Also zur Legalität von Cannabis auch ganz kurz. In Colorado, in Washington State und in Uruguay ist Cannabis inzwischen legal. Dieses Jahr und alle 2 Jahre werden jetzt neue Staaten folgen, weil alle 2 Jahren sind Volksabstimmungen in den USA und mindestens in Kalifornien plus X, Oregon, Maine, mal sehen, werden dieses Jahr auch wieder legalisieren. Können wir uns sicher sein. Und wenn man sich die Geschichte in den USA anschaut, wird es dann, das ist dann eine Frage der Zeit, dass nicht irgendwann nur die Bürger so vernünftig sind, das zu legalisieren, sondern auch irgendwann die Politik nachzieht. Das hat man gerade beim Cannabis als Medizin gemerkt. Da waren es auch unglaublich viel lange Zeit die Volksabstimmung, die Bevölkerung, die gesagt hat, wir hätten gerne eine andere Politik, bis irgendwann auch Parlamente mal auf die Idee kamen, die gleiche Politik zu machen. Es ist übrigens nicht legal in Spanien, Portugal oder in den Niederlanden. Das ist auch immer so ein Mythos, der im Raum rumsteht. Dort sind die Drogen weiterhin illegal und höchstens geduldet. Also deswegen ist gerade Uruguay, die Legalisierung in Uruguay, so von entscheidender Bedeutung, weil das ist die erste Nation weltweit, die wirklich legalisiert. Und nicht nur irgendwie entkriminalisiert und nicht nur irgendwas toleriert und duldet etc., sondern die ganz knallhart sagt, wir legalisieren. Punkt. Was hat in den USA zur Legalisierung geführt? Zum Beispiel der Umschwung in der öffentlichen Meinung. Also da gibt es relativ schöne Entwicklung seit 1989. Die Zustimmung da zur Legalisierung konstant gestiegen. Die Grafik endet. Ja, es gibt inzwischen sogar, glaube ich, noch eine aktuellere. Also inzwischen sind wir, glaube ich, bei Zustimmungsraten von bis zu 60% der US-Bevölkerung, die für die Legalisierung sind. Ist natürlich von Bundesstaat zu Bundesstaat sehr unterschiedlich. Und unsere Kollegen in den USA haben inzwischen den Luxus, einfach zu schauen, wo sind denn die Umfragen am besten, da machen wir die nächste Volksabstimmung. Die Entwicklung, die parallel stattgefunden hat, was auch spannend ist, und das bringt mich wieder zu dem Vergleich mit der Homosexualität, ist auch die Zustimmung zur Homo-Ehe in den Vereinigten Staaten. Auch da gibt es eine parallele Entwicklung und es wäre irgendwann spannend, sich deren Kampf nochmal genau anzuschauen, wie es die geschafft haben, aus der Tabuzone rauszukommen. Ich glaube, da gibt es spannende Parallelen zu entdecken. So, Umfragen in Deutschland. Also die 2 letzten großen Umfragen, die mir bekannt sind, ist eine Emnet-Umfrage, die relativ klar gezeigt hat, es gibt eine Mehrheit für eine liberalere Cannabis-Politik quasi in ganz Deutschland. Der Osten fällt da ein bisschen raus, aber ansonsten im gesamten Westdeutschland gibt es keine Mehrheit für die Politik, wie wir sie heute machen, egal ob Bayern oder Hessen, ob Mann oder Frau, ob alt oder jung, also alle demografischen Faktoren, die da so irgendwie abgefragt werden, gibt sie nicht. Also die Politik, die heute betrieben wird, richtet sich gegen die Mehrheitswillen der Bevölkerung. Und gerade der Bereich der Leute, die für eine Entkriminalisierung sind, haben eine riesige Lücke haben eine Vertretungslücke im parlamentarischen System. Also für die Legalisierung sind die Linken und die Piraten und die Grünen. Lass mal so mal auf 20% kommen. Und eigentlich würde es gerade der FDP oder Teilen der SPD zufallen, diese Entkriminalisierungspolitik zu vertreten. Also von der CDU erwarte ich da nichts anderes, als den Status quo zu verteidigen. Gibt es aber nicht. Also die FDP und die SPD versuchen teilweise die CDU noch rechts zu überholen. Wir haben eine andere Umfrage aus dem Jahr 2012, da wurde nur Legalisierung ja reingefragt, da war es so 40-60, also noch keine Mehrheit für eine Legalisierung. Es gab jetzt ganz jüngst nochmal eine neue Umfrage vom Stern oder Fokus, die habe ich mir aber noch nicht im Detail angeschaut. Da ist es natürlich immer sehr wichtig zu schauen, wie ist die Frage gestellt. Für den Bereich Cannabis als Medizin übrigens gibt es doch eine sehr viel krassere Mehrheit. Also das sind irgendwie 3/4 der deutschen Bevölkerung, sagen Cannabis als Medizin, kein Thema, macht das. Auch hier blockiert die Politik, wo sie nur kann. Und ich komme zum letzten Punkt. Ich wollte hier auch berichten über die Arbeit vom Deutschen Hanfverband. Was machen wir den ganzen Tag lang? Also der Deutsche Hanfverband ist die professionelle Vertretung der Menschen in Deutschland, die eine andere Cannabis-Politik möchten, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht selbstpolitisch aktiv werden wollen. Da spielt zum Beispiel der Faktor Angst durchaus eine gewisse Rolle. Oder auch, weil die Leute einfach im Zweifelsfall nicht die Zeit haben, nicht die Idee haben, das zu machen. Und verlieren wir das ja auch. Deswegen sind wir im Zweifel B&E oder Foodwatch oder Tierschutzverein oder Kinderschutzbund oder sonst was Mitglied. Auch da wollen wir ja eine gewisse Politik unterstützen. Und das ist im Prinzip auch das, wo wir gerade massiv wachsen. Das ist die Zahl der Privatsponsoren, also der Menschen, die einfach sagen, ich möchte eine andere Cannabis-Politik. Wir knacken im Moment gerade die Tausender-Marke. Das ist eine sehr schöne Entwicklung, die auch immer rapider wird, aber im Vergleich zu den Menschen, die Cannabis zum Beispiel konsumieren oder die ein Problem mit der Polizei bekommen, immer noch relativ wenig. Also unser Budget liegt circa gerade bei 100.000 Euro und Menschen, die unsere Arbeit verfolgen, können meistens nicht so ganz glauben, dass wir eigentlich nur 3 Personen sind und die haben nicht mal eine volle Stelle. Also es gibt irgendwie Leute, die glauben, wir haben irgendwie einen riesen Bürokomplex und ein Dutzend Leute eingestellt. Das ist nicht der Fall. Was wir allerdings haben, und die sollte man eigentlich noch ergänzen bei den Mitarbeitern, ist ein riesiges Heer an freiwilligen Helfern, die sehr eng mit uns zusammenarbeiten und zum Beispiel unsere Facebook-Seite mitbetreuen, unser Forum administrieren oder uns bei 1000 großen und kleinen Projekten unterstützen mit ihrem Fachwissen oder vor Ort Aktionen organisieren, Hanftage etc. Das ist sicherlich auch noch ein sehr wichtiger Bereich, der unsere Arbeit sehr wichtig ist, und gerade auch zum Beispiel unsere Facebook-Seite ist da durchaus auch ein sehr wichtiger Baustein. Wir waren bis vor kurzem, bis vor dem Bundestagswahlkampf auch größer als jede Bundestag vertretene Partei auf Facebook, und wir haben es auch an unterschiedlichen Stellen schon geschafft, die Hanffreunde sehr gut zu mobilisieren. Wir sind primär für Cannabis als Nutzmittel zuständig. Medizin machen wir auch, Nutzhanf so ein bisschen. Eigentlich hätte ich gern, wäre schön, wenn die Debatte um Cannabis als Medizin und Cannabis als Nutzmittel gedreht. Die Realität ist es. Ist, dass es leider nicht der Fall ist und wir da sehr viel gleiche Kämpfe zu führen haben. Frage?
Ist denn da auch die
Cholera-Reaktion? Da würde ich, habe ich dann am Ende noch eine Folie zu dieser Debatte.
Genau, was treiben wir den ganzen Tag lang so? Wir reichen Petitionen ein, wir haben Petitionen vor 2 oder 3 Jahren.
Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten beim Deutschen Bundestag, das war wir sind auf Platz 14 aller jemals eingereichten Online-Petitionen. Das war also gerade zu der Zeit noch ein ziemlicher Kraftakt, das zu wuppen. Insbesondere, weil die uns ein bisschen verarscht haben und die Online-Petition freigeschaltet haben, ein paar Tage vor Weihnachten. Was natürlich eine super Zeit ist, um zu arbeiten und zu mobilisieren. Eigentlich hatten wir gesagt, ne, nächstes Jahr dann mal. Deswegen muss das alles wieder auf den Boden gestampft werden. Wir hatten unterschiedlichste Protestmelder laufen, wenn Leute Mist erzählen, um bei Parteien Druck zu machen. Wir sind quasi bei jeder Anhörung im Deutschen Bundestag vertreten, sei es zum Thema Cannabis, Entkriminalisierung, Legalisierung, Drug-Checking und ähnlichen Themen. Sind wir, also mein Chef oder meiner einer, eigentlich immer mit dabei. Wir haben derzeit eine Aktion laufen zum Thema kommunale Cannabis-Social-Clubs, weil wir einfach sagen, naja, es gibt leider relativ wenig Möglichkeiten, abgesehen von Öffentlichkeitsarbeit, konkret vor Ort aktiv zu werden, weil halt primär die Landes- und die Bundesebene für Drogenpolitik zuständig ist. Und deswegen haben wir eine Petition entwickelt, die jeder Mensch bei sich in der Kommune einreichen kann, weil wir haben in manchen Landesverfassungen spezielles, aber ansonsten auch im Grundgesetz garantiert ein Petitionsrecht von jedem Bürger, all diesen Vorschlag einbringen, mal eine Alternative, mal einen Modellversuch auszuprobieren. Das hat beispielsweise in Kassel auch jemand gemacht und auch eine ganz schöne Medien.
Aufmerksamkeit bekommen. Wir präsentieren Fälle von krasser Repression, da gibt es eine ganze Menge Videos oder auch zum Beispiel diesen erschossenen Familienhund etc. berichten wir entsprechend. Wir hatten unsere liebe Bundeskanzlerin, immer noch Bundeskanzlerin Merkel, hatte 2 Aktionen laufen, wo sie einen Bürgerdialog machen wollte und auch Fragen auf YouTube beantwortet hat. Also das hat Obama vorgemacht und sie hat gedacht, ich bin ja modern. Und dann hat sie auch gesagt, ja, liebe Bevölkerung, stellt mir Fragen auf YouTube und dann voten wir das Ganze. Wir haben beide Online-Abstimmungen gerockt und deswegen ist auch das Video, das sicherlich ein paar von euch kennen, wo Merkel auch die Frage beantworten muss, was sie davon hält, den existierenden Schwarzmarkt für Cannabis in einen regulierten Markt mit Jugend- und Verbraucherschutz zu überführen. Die Antwort war so peinlich, dass genug Leute, also die gesamte Fachwelt eigentlich nur auf den Kopf geschüttelt hat und jetzt auch am letzten Freitag bei den Millionärswahl das eingespielt wurde. Und naja, ich glaube, damit hat uns einen großen Gefallen getan. Bei der Millionärswahl sind wir auch gerade mit dabei. Auch das ist eine schöne Bühne für uns als sehr kleinen Verband, um aktiv zu werden. Die Emnet-Umfrage hatten wir finanziert. Allgemein versuchen wir, eine kritische Gegenöffentlichkeit zu präsentieren, indem wir zum Beispiel auch Urteile veröffentlichen, also wo Leute wegen 0,1 Tabakgemisch irgendwie eine Strafanzeige und einen Strafbefehl bekommen haben, um einfach zu zeigen, was Repression bedeutet in diesem Land. Und natürlich versuchen wir lokal, national, international zu vernetzen und Hanffreunde zusammenzubringen. Was zum Beispiel jeder tun kann, ist zum Beispiel sich bei uns im Forum anmelden oder Flyer verteilen, die gibt es in unserem Shop zum Druckkostenpreis. Und auch das ist eine schöne Aktion, zum Beispiel wenn man aus einem kleinen Dorf kommt, einfach mal das gesamte Dorf zu flyern. Auch damit kann man gewisse Impulse setzen. Gut, ich komme, das ist die vorletzte Folie, glaube ich. Was wird dieses Jahr noch passieren? Ich bin relativ optimistisch, nachdem jahrelang sich nichts getan hat in der Drogenpolitik, ist inzwischen Bewegung drin. Nach Uruguay, Colorado und Washington wird dieses Jahr weitere Abstimmungen in den USA stattfinden und es werden weitere Staaten, also US-Bundesstaaten legalisieren. Mal schauen, was die nächsten südamerikanischen Länder nachziehen werden. Die werden sich halt nochmal genau anschauen, wie läuft denn das jetzt in Colorado, in Washington und in Uruguay. Allein die Bilder, die darüber schwappen, sind schon Gold wert, weil es einfach zeigt,
Man kann Cannabis einfach ganz normal handeln und es fängt nicht an, Hunde und Katzen zu regnen, wie manche Leute es sich vorstellen. Und es gibt auch keine dutzenden Cannabis-Toten. Das ist natürlich eine ganz nette Anekdote. Also es gab eine Satire-Zeitung in den USA, hat irgendwie berichtet, ne, schon 17 Cannabis-Tote seit der Legalisierung in Colorado. Ganz schlimm. Unter anderem bei ehemaliger Meth-Konsument namens Jesse Pinkman. Der Name sagt sicherlich auch dem einen oder anderen was. Durch die Medien gegeistert und unter anderem die schwedische Justizministerin hat das auch geteilt, was halt eine krasse Ente war. Und egal wie weit man die Satire getrieben hat, es gab Leute, die haben das geglaubt, aber das bringt auch eine spannende Debatte mit sich. Wir werden auch weiterhin Wahlprüfsteine veröffentlichen, um den Parteien auch immer klar zu machen, dass es ein Thema ist, auf das sie achten müssen. Es wird einen alternativen Drogen- und Suchtbericht geben. Ich hatte ja schon gesagt, dass der offizielle Drogen- und Suchtbericht relativ, die Situation sehr schön malt und wir werden versuchen, in allen Bereichen einen alternativen Bericht vorzulegen als Akzept. Es wird wieder Protestmailer geben, es wird Hanftage geben, also es gibt Mai immer einen Hanftag oder beziehungsweise Global Marijuana March, wie im Internationalen heißt. Auch da hatten wir letztes Jahr einen Rekord mit so vielen lokalen Aktionen wie noch nie. Also das soll immer so ein bisschen der Gegenpunkt zur Hanfparade sein, also dass man auch vor Ort was macht. Wir werden die Petition weiter vorantreiben. Wir haben in Berlin gerade Diskussionen um einen Modellversuch, was der Bezirk Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg beantragt hat, wo wir bei der Diskussion mit dabei sind. Also es ist gerade echt eine spannende Sache. Vielleicht zum Abschluss, also diese Fragestellung, was wollen wir als Handverband, wie hätten wir es denn gerne genau? Es gibt, also ich glaube, das Endziel, was also wir sind beide auch prinzipiell Antiprohibitionisten und finden Prohibition grundsätzlich scheiße. Aber unser Lohn und Brot verdienen wir jetzt erstmal mit der Handfrage. Wir wollen natürlich einfach einen Markt wie, in Anführungszeichen, jeder andere. Also wir haben Apotheken, die funktionieren eigentlich ganz gut, unser Medikamentenmarkt. Wir haben Lebensmittelbranche, die ganz gut funktioniert und gut reguliert wird. Und irgendwo im Mittelding sollte auch Cannabis gehandelt werden. Also natürlich wird es eine staatliche Regulierung brauchen. Natürlich brauchen wir Lebensmittelkontrolleure haben und Leute, die schauen, dass Gesetze eingehalten werden. Das werden wir natürlich brauchen. Aber ansonsten wird das erstmal ein Markt sein, wie jeder andere. Es gibt auch, also jeder Ökonom wird das auch, also kann nur den Kopf schütteln, mit welchen Vorstellungen manche Leute da rangehen. Cannabis ist natürlich eine Ware wie jeder andere. Natürlich können wir da entsprechende Regeln festlegen. Die haben wir auch bei Alkohol und Tabak. Da ist nicht alles optimal, das ist vollkommen klar. Aber wir werden einen Jugend- und Verbraucherschutz brauchen. Wir werden eine entsprechende Seite haben. Wir werden eine Deklarierung brauchen, welche Wirkstoffe in welcher Konzentration drin sind. Wir können eine Steuer erheben und das, was heute als Schwarzmarktprofit ist, eher in die Prävention investieren. Einen Beipackzettel dazu packen, also uns schwebt da sowas vor, wie gesagt, irgendwo zwischen Lebensmittel und Medikament, irgendwo auf dem Regulierungsniveau. Auch dazu gibt es schöne Bücher, die beschreiben, wie man das, welche Fragen man sich stellen kann. Das Spannende ist derzeit eher, welche sind uns denn dahin? Und da, ich habe da mal ein paar mögliche Wege hingeführt, die immer wieder in der Diskussion sind. Also wir haben Coffeeshops in den Niederlanden, die so ein Beispiel sind, wie man es sehr, sehr locker handhaben kann und zu wenig regulieren kann, weil zum Beispiel THC-Gehalt etc. sollte man schon zumindest eine Deklarationspflicht machen. Man kann Modellversuche starten, was wir in Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg mit unserer Petition versuchen anzuzetteln. Man kann die Sache über den kalifornischen Weg machen, also quasi die Cannabis als Medizin immer weiter voranzutreiben, bis es irgendwann quasi für jeden zugänglich ist. Man kann es allgemein als Medizin in Apotheken verkaufen. Oder es gibt auch noch das Modell der Cannabis Social Clubs. Also gibt es real existierend in Belgien und Spanien, also wo sich einfach Menschen quasi genossenschaftlich zusammenschließen und zusammen anbauen und damit sich selbst eine Alternative zum Schwarzmarkt schaffen. All das sind mögliche Wege, welches dann sein wird, der zur Legalisierung führt. Da können wir dann in 20 Jahren rückblicken. Persönlich glaube ich inzwischen, dass gerade der Bereich Cannabis als Medizin sehr spannender ist. Weil wenn man sich anschaut, also auch, dass es in den USA inzwischen sehr verbreitet ist, da sind es inzwischen 1-2 Millionen Menschen, die das bekommen. Das trägt krass zu einer Normalisierung bei, auch wenn irgendwann die ersten Abgeordneten und sonstigen Personen des öffentlichen Lebens sagen, ich nutze Cannabis als Medizin, wäre zum Beispiel gerade hier in Rheinland-Pfalz mit eurer Ministerpräsidentin eine spannende Sache, weil ihr könntet das auch helfen, vielleicht hilft sie auch schon. Oder wenn irgendwann der erste Politiker im Deutschen Bundestag steht und irgendwie seinen Vaporizer in der Hand hält während einer Rede, weil er die Lizenz dafür hat. Das wird spannend werden. Und es hat auch schon den Effekt, dass solche Berichte über Cannabis als Medizin halt zum Beispiel in der Apothekenumschau gelandet sind. Und genau da müssen wir hin, weil damit erreichen wir dann die sogenannte Mitte der Gesellschaft. Damit kommen wir ganz weit raus aus der Sehne der Leute, die eh dafür sind. Und wenn sowas in der Apothekenumschau steht, das ist natürlich ein unglaublicher Dammbruch in den Köpfen.
So, wie gesagt, ich stelle das den ganzen Vortrag eh noch online, deswegen braucht ihr euch das jetzt gar nicht alles genau anzugucken.
Das ist nochmal eine ganze Menge Literaturtipps, die ich nur empfehlen kann. Nicht wenig davon gibt es auch als PDF-Datei ganz kostenlos verfügbar oder das Buch in gedruckter Form im Shop des Deutschen Handverbandes. Das könnt ihr euch dann nochmal in Ruhe durchlesen,
wenn ich das Ding hochgeladen habe. Ansonsten, wie gesagt, kann ich auch durchaus meinen YouTube-Kanal
empfehlen, was um Vorträge angeht. Da werde ich auch gucken, dass ich das Ding hier irgendwie reingebastelt bekomme. Und was Informationen zum Thema angeht, der Handverband und das Handjournal sind, was Drogenpolitik angeht, leider die führenden Medien in diesem Land. Das ist ein bisschen bedauerlich, weil gerade wir hatten nie den Anspruch, Journalisten zu sein. Aber da das Thema Drogen in den meisten Zeitungen ziemlich mies behandelt wird, von einzelnen Berichten mal abgesehen, sind wir doch eine ganz gute Informationsquelle, auch was über Cannabis hinausgeht. Wir haben leider in Deutschland nicht so ein Medium wie zum Beispiel den Guardian, die wirklich eine Debatte führen, eine Debatte vorantreiben. Also wer sich allgemein zum Thema informieren möchte, ist
auf unserer Seite sicherlich ganz gut
aufgehoben. Und ansonsten wäre ich damit fertig. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nicht vergessen, wo wir zurück sind, jetzt auf euch.